Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der Analyse zur zweiten Fußball-Bundesliga von Ballorientiert. Wir begrüßen euch zum 29. Spieltag. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es jetzt richtig heiß hergeht. So ging es auch an einigen Spielen an diesem Spieltag. Julian, was blieb dir so hängen, wenn du an den Spieltag denkst?
Na, wir haben einen neuen Spitzenreiter. Es darf, glaube ich, nicht zu kurz kommen. Holstein Kiel sicherlich das Team der Stunde. St. Pauli zeigt ungewohnte Schwächen daheim, vor allem in der Rückwärtsbewegung. Da werden wir sicherlich noch detailliert drauf zu sprechen kommen.
Der HSV ist der HSV.
HSV ist der HSV in jeglicher Hinsicht. Das auf jeden Fall auch. Unten spitzt sich's extrem zu. Schalke macht wahrscheinlich einen entscheidenden Schritt raus, würde ich fast schon sagen. Aber Kaiserslautern, Rostock, Braunschweig, Wiesbaden, auch Magdeburg kommt nicht richtig vom Fleck. Also ich glaube, da wird es bis zum letzten Spieltag eng bleiben. Ist natürlich gut für uns, ist gut für die Liga, gut für die Spannung. Wir freuen uns drauf.
Ja, wir freuen uns, diesen Spieltag auseinanderzunehmen. Vorher noch der Hinweis an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr habt natürlich die Chance, diesen Podcast zu unterstützen. Wenn euch das gefällt, was wir hier Woche für Woche für euch aufbereiten, dann freuen wir uns, wenn ihr das unterstützt. Dazu könnt ihr in der Folgenbeschreibung wieder den Link anklicken und ja, lesen, wie ihr uns unterstützen könnt, auf welchen Wege und warum. Würde uns sehr freuen, wenn ihr ja, diese Option nutzt und ja, den Link mal anklickt. Vielen Dank dafür.
Jetzt wollen wir aber starten mit der Analyse. Wir gehen rein in die Freitagspartien. Erstes Spiel heute, Hertha BSC gegen Hansa Rostock vor atemberaubender Kulisse. Am Ende ein sehr einseitiges Spiel, 4:0 für die Elf von Paul Dardai. Sein Sohn Palko Dardai brachte die Hertha in der 18. Minute in Führung. Fabian Reese erhöhte 13 Minuten später per Elfmeter zum 2:0, was auch der Halbzeitstand war. Nach der Pause war es erneut Palko Dardai, 59. Minute mit seinem Doppelpack zum 3:0. Und Top-Torjäger Haris Tabakovic musste natürlich auch noch treffen, 86. Minute sein Treffer, 4:0. Der Endstand sehr einseitig, wie gesagt, schon früh in der Partie wahrscheinlich entschieden das Ganze. Hansa Rostock zuvor 3 von 4 Partien gewonnen. Mersat Selimbegovic sagte zur Kulisse, so einen Support hat er noch nie erlebt. Das muss uns Kraft geben. Ja, im Spiel war es dann aber nicht wirklich der Fall. Warum konnte Rostock an die zuletzt zumindest ordentlichen Leistungen nicht anknüpfen diesmal?
Ja, ich glaube, weil die Hertha zu Hause vor dieser, wie du schon sagst, tollen Kulisse eines ihrer besten Saisonspiele gemacht hat, meiner Meinung nach. Vor allem in der ersten Halbzeit eine richtig starke Leistung der Hertha, die wie gewohnt im 4-2-3-1 aufgelaufen ist. Und ein wichtiger Faktor war durchaus die Hereinnahme von Sefuik auf der 6. Der hat da unheimlich viele Rostocker Gegenangriffe schon im Keime ersticken können. Unheimlich präsent mit vielen Balleroberungen. Also wirklich ja, ein guter Schachzug von Paul Dardai, ihn da auf der 6 aufzustellen. Dazu ein weiterer Pluspunkt für Dardai, dass er Kempf wieder reingenommen hat in die Innenverteidigung. Auch er hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Und ja, sie konnten die Herthaner, die Rostocker da ziemlich kontrollieren in dieser ersten Halbzeit. Bei Rostock war es im 3-4-3 sehr auf Konter ausgelegt. Das konnte man an den Flügelpositionen meiner Meinung nach schon ablesen. Pröger und Ingelsson da vorne drin sollten mit Tempo über den Flügel kommen, dahinter Neidhardt und Schumacher. Also da ging schon etwas an Tempo in der Aufstellung der Rostocker. Allerdings sind sie eben kaum in diese Umschaltmomente gekommen, in diese Balleroberung. Und das war, sag ich mal, auch einer der Hauptgründe, dass die Hertha da so gut oder so ja, gut kombinieren, kann man ruhig so sagen, konnte und ja, den besseren Matchplan hatte.
Ja, Palko Dardai, der Doppeltorschütze, spricht auch von einem sehr, sehr geilen Abend. Volle Hütte, wie gesagt. Es hat ihm sehr viel Spaß gemacht zu spielen und spricht auch davon, dass man viel Ballbesitz hatte und diesmal alle ruhig am Ball waren. Und deswegen hatten sie auch viele Aktionen nach vorne und haben schöne Tore geschossen. War es aus deiner Sicht auch so, dass die Hertha wirklich auch im Ballbesitz klar verbessertes Gesicht gezeigt hat im Vergleich zu vielen Spielen, wo es nicht so der Fall war?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Aussage fasst vor allem die erste Halbzeit richtig gut zusammen. Man hatte da immer wieder Lösungen im Ballbesitz gefunden, im Aufbau, weil eben auch das Rostocker Pressing nicht so kompakt war, wie man sich es vielleicht hätte wünschen können. Dadurch konnte die Hertha dann auch immer wieder über den Flügel gefährlich angreifen, da immer wieder Longline-Pässe in den Rücken der Abwehr. Das hat wirklich sehr gut funktioniert und wichtig dafür war eben zum einen Geduld im Ballbesitz, aber andererseits auch in den richtigen Momenten das Spiel zu beschleunigen, gutes Passtempo. Und es war eben nicht nur dieses bekannte Umschaltspiel der Hertha, sondern endlich auch mal Ballbesitzfußball, insbesondere in der ersten Halbzeit. Man hatte knapp 60% Ballbesitz und eine Passquote von 90%. wenn ich mir die Expected Goals anschaue, eine ja selten klare erste Halbzeit, 3 zu 0,2. Was die Schüsse angeht, nur 10 zu 4 in Anführungszeichen. Und auch was die Positionsangriffe angeht, nur 11 Angriffe der Hertha. 6 davon zum Abschluss gebracht, was eine unheimlich hohe Effizienz ist. Und das beschreibt eben diese Geduld und Ruhe, die man diesmal im Ballbesitz hatte. Man hat die richtigen Momente erwischt, um Angriffe zu starten und war dann eben sehr effektiv bei den Angriffen und hat dann ja auch schon früh losgelegt mit dem Toreschießen. Das hat natürlich auch geholfen, wobei man sagen muss, dass man auch schon davor viele gefährliche Aktionen über den Flügel initiiert hat. Nach 18 Minuten war es dann eben soweit. Rehse in die Mitte gezogen mit einem Pass ins Zentrum, wurde dann erstmal abgewehrt, zweiter Ball dann bei der Hertha und Tabakovic, wie so oft, eine wichtige Komponente, wenn man das Spiel verlagert, lässt den Ball dann auf die Seite klatschen. Winkler richtig stark drauf, 1-gegen-1, Flanke und dann Dardai muss nur noch einköpfen, also ja, ein klares Muster bei der Hertha, immer wieder dieses Spiel durchs Zentrum über Tabakovic, um dann auf den Flügel zu kommen. Und ja, das war eben das große Problem der Rostocker, diese Flügelangriffe der Hertha zu verteidigen. Die Angriffe und die Flanken waren auch wirklich gut vorbereitet, kamen auch sehr viele Flanken davon an und ja, deswegen ging die Hertha dann auch früh und verdient in Führung.
Früh verdient in Führung. Markus Kolke, Hansa Torhüter, spricht davon, dass man eben nicht nur die Anfangsphase verschlafen hat, sondern die komplette erste Halbzeit, ja, auch verdient 0-2. Siehst du es wahrscheinlich ähnlich, dann kommt ja noch der Elfmeter von Rehse dazu, du hast ja auch schon ein paar Stats genannt, klingt alles nach einer sehr einseitigen ersten Halbzeit. Hast du den Eindruck, dass es dann in der zweiten Halbzeit ja, ein bisschen nochmal einen Moment gab, wo Hansa hätte drankommen können? Kolke hingegen spricht selbst davon, dass man sich eben viel vorgenommen hat, dass sie auch ganz gut rausgekommen sind und dass man dann sich aber den Konter frisst und dann ist der Drops laut ihm gelutscht. Gehst du da mit?
Ja, es gab dann schon so eine Phase, auch nach dem 2-0 in der ersten Halbzeit noch, hat dann Rostock leicht was angepasst in ihrem Spiel, hat dann auch etwas besser funktioniert. Hertha nicht mehr so gefährlich, Rostock auch etwas aktiver, Hertha natürlich auch etwas passiver, aber was eben wichtig war bei der Hertha, eben nicht zu passiv, wie es dann oftmals der Fall war. Es war dann eine zweite Halbzeit, wie man sich ja öfter vorstellt, wie gesagt, mit Führung im Rücken, das gab es ja schon oft, aber diesmal eben ja besser im Mittelfeldpressing, kompakter, nicht zu passiv und trotzdem eben immer noch mit Ballbesitzphasen, also hatten auch in der zweiten Halbzeit fast 60% Ballbesitz und ganz wichtig eben diese Konter richtig gut ausgespielt. Ja, das 3-0 war dann auch so ein typischer Konterangriff, wie sich Dardai wahrscheinlich vorstellt. Balleroberung im eigenen 16er, dann der Ball raus auf Winkler, der dann auf die linke Seite gewechselt ist und der ja, ging dann mit seinem Tempo einfach an den Rostockern vorbei, 36 km/h in diesem Sprint, wirklich sehr starke Aktion von Winkler. Und dann hat er eben auch das Auge, auch das ein typischer Hertha-Angriff, Flankenangriff und dann die Ablage in den Rückraum, wo wieder Dardai reingestoßen ist. Gute Laufwege von Dardai an der Stelle auch nochmal erwähnt und dann ja war der Drops gelutscht, wie Kolke gesagt hat. Auch das 4-0 war wieder nach einer Balleroberung, diesmal von Kempf, der ein starkes Spiel gemacht hat, auf den ich gleich nochmal zu sprechen komme. Dann Maser im Zentrum angespielt und ja, da sieht man auch seine Klasse, super Steckball auf Tabakovic und der bleibt dann eiskalt vor dem Rostock-Torhüter und deswegen ja am Ende ein deutliches 4-0 auch in der Höhe verdient, weil Rostock nie wirklich ins Spiel gefunden hat. Auch am Ende etwas naiv, das Pressing war da, ja, unabgestimmt, dadurch konnten sich die Herthaner dann freispielen, aber auch von Beginn an viel zurückhaltend, nicht so aggressiv, wie man es kennt. Hansa nur 58 Defensivduelle geführt in dieser Partie, der Schnitt in dieser Saison liegt bei 77, also ja, deutlich darunter, auch nur 112 Kilometer abgespult, das ist einfach zu wenig und ja, deswegen muss man sagen, Hertha, wenn sie öfter so spielen würden, dann würden sie noch ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben.
Ja, die Hansa-Stimmen decken sich da auf jeden Fall. Alle sprechen von einer großen Enttäuschung und von einer sehr enttäuschenden Leistung. In erster Linie auf der anderen Seite Paul Dardai, Hertha-Trainer, spricht von einem sehr zielstrebigen Spiel, natürlich sehr zufrieden und sagt, dass das Tor heute auch im richtigen Moment kam, das erste Tor, und dass das gut getan hat. Und auf jeden Fall zufrieden, du hast gerade schon gesagt. Auf Kempf willst du gleich noch zu sprechen kommen, wäre jetzt auch meine Frage gewesen. 4-0, ich glaube, durch die Bank eine gute Leistung der Hertha. Gibt ja schon so ein, zwei, drei Kandidaten. Kempf, du hast ihn angesprochen, Winkler hast du schon ein paar Mal genannt. Wen würdest du denn da insgesamt hervorheben, vielleicht bei der Hertha?
Ja, wie gesagt, Kempf auf jeden Fall, der war sehr stark gegen den Ball, wie gesagt, Balleroberung von einem 4:0, 75% seiner Defensivduelle gewonnen und insgesamt 20 Balleroberungen, damit die mit Abstand meisten in dieser Partie, aber eben auch mit Ball, gut gemacht, dann gut Maser in Szene gesetzt vor dem 4:0, 93% Passquote, 5 seiner 7 langen Pässe an den Mann gebracht, also wirklich ja, eine starke Partie, ein starkes Comeback in die Startelf von Kempf. Das Besondere an der Partie und auch positiv für die Hertha, dass man eben auch ohne einen überragenden Rehse so einen Sieg feiern kann mit 4:0. Klar, Rehse hatte auch seine Finger im Spiel. Ich habe es vorhin schon erwähnt, beim 1:0 ist er in die Mitte gezogen, aber auch beim 2:0 vor dem Elfmeter, den er dann selber verwandelt, zieht er auch wieder in die Mitte. Das ist so ein Automatismus bei der Hertha im Spiel. Dieses nach innen ziehen von Rehse war in dieser Partie häufig zu sehen. Dann Tabakovic, der kurz kommt dafür, dann man einen Barkok dafür auf den Flügel ausweicht. Also ja, das sah alles nicht schlecht aus und es sind diese Automatismen, die sich Dada eben häufiger bei seiner Mannschaft wünscht. Ansonsten, wie gesagt, Sefulk habe ich ja schon erwähnt, richtig starke Partie, super Balleroberer, hat immer wieder die Rostocker Gegenstöße entschärft, auch 96% Passquote, also sehr sicher. Auch Martin Winkler, wie gesagt, jetzt sein 5. Scorerpunkt in den letzten 3 Einsätzen, hat 6 seiner 10 Dribblings an diesem Abend gewonnen, dazu 8 Tempoläufe, 2 seiner 6 Flanken kamen an den Mann, also wirklich eine starke Leistung von vielen Offensivspielern und ja, die Hertha auch endlich mal wieder zu Null, das war Dardai wichtig. Er wollte schon seine Pro-Lizenz zurückschicken, weil man offensichtlich vergessen hat, wie man ja mal zu Null spielt, das ist jetzt wieder gelungen, also kann man durchaus zufrieden sein. Ja, und wenn wir die Hertha noch häufiger jetzt in dieser Saison, in den letzten 5 Spielen mit dieser Leistung sehen, dann sehe ich da durchaus Zukunft mit Paul Dardai und Hertha BSC.
Aktuell steht die Hertha auf Platz 6 mit 44 Punkten, 8 Punkte hinter Fortuna Düsseldorf. Und nächste Woche geht es dann zum Freundschaftsduell zum KSC an den Wildpark. Auf der anderen Seite für Hansa Rostock natürlich eine empfindliche Niederlage. Da steht jetzt Platz 16 zu Buche, 31 Punkte. Punktgleich mit Braunschweig und Wiesbaden, die aufgrund der Tordifferenz vor ihnen stehen. 2 Punkte Vorsprung auf Kaiserslautern, also da bleibt es auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Nächste Woche absolutes 6-Punkte-Spiel gegen den FC Magdeburg in Rostock mit einem Sieg. Könnte die 11 von Mersa Zelimbegovic die 11 von Christian Titz überholen. Also ja, das Spiel auf jeden Fall von immenser Bedeutung.
In der 2. Partie am Freitagabend konnte die Spielvereinigung Greuther Fürth zu Hause am Rohnhof den 1. FC Kaiserslautern mit 2:1 besiegen. Wichtiger Sieg, weil eben endlich Ende der Misere bei Greuther Fürth. Ja, in der ersten Halbzeit sah es noch nicht so gut aus. Ragnar Ache brachte in der 18. Minute den FCK in Führung. Dann allerdings in der 2. Halbzeit legten die Fürther so richtig los. Robert Wagner mit einem Doppelpack. 53. Minute glich er aus und dann 90+5 fast mit dem Abpfiff. Der so wichtige Siegtreffer für Greuther Fürth und natürlich umso bitterer für den FCK, der mitten im Abstiegskampf steckt und ja, wichtige Punkte hier liegen lässt. Friedhelm Funkel durchaus mit kuriosen Aussagen in der Vergangenheit, muss ich sagen, letzte Woche, sagte noch gegen den HSV, kann man mal verlieren. Jetzt hat er vor dem Spiel gemeint, man sei nicht in der Lage, unbedingt gewinnen zu müssen. Ein Punkt wäre gut. Ja, wenn du im Abstiegskampf steckst, vorletzter ist, weiß ich jetzt nicht, ob diese Aussagen zielführend sind. Was man allerdings sagen muss, in der ersten Halbzeit sah es ja dann gar nicht mal so schlecht aus seitens des FCK.
Ja, muss man definitiv so sagen. Halbzeitführung war jetzt nicht komplett unverdient. Natürlich auch gegen den Gegner Greuther Fürth, du hast es ja schon kurz angerissen, der nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Hat man auch deutlich gemerkt, erste Halbzeit, ja schon die Aufstellung hat Zorniger bisschen umgestellt, Gieselmann da ins Zentrum gestellt hinten und Meierhöfer linkes Mittelfeld gebracht, also da die linke Seite neu besetzt im Vergleich zur Vorwoche und ja, Argumente für ihn waren ganz klar, man wollte keine Ballverluste, ja, Konterangriffe, Umschaltspiel, der Lauterer mit Tempo über die Flügel sind die größte Gefahr, das wussten mit Sicherheit auch die Fürther, wusste auch das Fürther Trainerteam und deswegen war da die Prämisse ganz klar, Ballsicherheit im Ballbesitz, das hat auch ganz okay geklappt. Passquote war sehr hoch, Ballbesitz war sehr hoch, haben aber ja, Fürth bewusst nicht durchs Zentrum gespielt hat. Erste Halbzeit eigentlich nur über rechts gespielt, über Asta. Hrgota oft rechts mit rausgekippt. Erste Halbzeit 8 von 13 Angriffen über rechts.
Ja, dazu passt die Aussage von Alex Zorniger, dass man ja nicht durch etwas Wildes im Aufbau den Lauterern die Gelegenheit zum Ballgewinn geben wollte. Also, wie du schon sagst, hoher Fokus auf Sicherheit. Auch irgendwo verständlich nach der Phase der letzten Wochen.
Auf jeden Fall verständlich, hat man auch gesehen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass Lautern aus dem Spiel auch eben kaum gefährlich geworden ist. Mal eine Flanke auf Ache vielleicht, aber ansonsten war es da auch überwiegend nach Standard. So eben auch in der 18. Minute, als das 0:1 fällt, landet ein zweiter Ball, den Urbik rausfaustet. Erneut bei Marlon Ritter, der sich da am Flügel sensationell durchsetzt, bringt den Ball rein und dann viel Chaos in der Mitte. Am Ende gehört Ache das Tor, wem auch sonst. 0:1 und es war natürlich schon ein Nackenschlag für die Spielvereinigung Fürth. Das hat man ganz klar gemerkt. Kaiserslautern in der Folge, er hat es auch nur das Nötigste gemacht, sage ich mal, aber eben sehr, sehr aktiv verteidigt, also sehr aktiv im letzten Drittel, sage ich mal, da gut immer wieder Räume geschlossen, verdichtet und Fürth hat da schon Schwierigkeiten gehabt. Fürth erste Halbzeit 2 Abschlüsse, davon keiner aufs Tor, nur 0,05 Expected Goals. Im ersten Durchgang für Fürth, also das ist schon sehr eindeutig, Fürth da auch nur 39% der Zweikämpfe gewonnen und deswegen ja, war an sich, ging da mit Sicherheit lange Zeit der Plan von Funkel auf.
Ja, es schien so eben, dass es bei Fürth weitergeht mit dieser unangenehmen Serie, allerdings konnte man dann schon zu Beginn der zweiten Halbzeit merken, und das hat auch Trainer Zorniger nach der Partie so gesagt, dass es dann ja schon deutlich besser wurde, man gut losgelegt hat und dann immer besser reingekommen ist.
Kann man auf jeden Fall so sagen, für mich der Schlüssel klar. Zum einen liegt der darin, dass Fürth mehr gemacht hat, besser wurde, aber ganz entscheidend aus meiner Sicht die Verletzung von Julian Niehüß bei Kaiserslautern, Kreuzbandriss in der 45. Minute, der da zur Halbzeit dann raus musste. Wenn man sich die Zahlen von ihm anschaut, dann weiß man auch, was Kaiserslautern mit ihm dann gefehlt hat. 33 Balleroberungen Kaiserslautern in der ersten Halbzeit. Alleine Niehüß hatte 11 davon, also das ist wirklich ein unfassbarer Wert. Ja, defensiv wahnsinnig gut gearbeitet da vor der Kette, immer die meisten Defensivduelle geführt, meisten abgefangenen Pässe gehabt, die meisten Klärungsaktionen. Und er hat sich dann eben bei so einer Klärungsaktion gegen Asta verletzt.
Ein Stat noch an dieser Stelle zu Niehüß. FCK ohne ihn in dieser Saison 8 Spiele, 6 Niederlagen, 2 Unentschieden. Also ja, das zeigt nochmal, wie wichtig er ist.
Definitiv. Und wie gesagt, das hat man in diesem Spiel, das ist eine Blaupause dafür. Da sieht man auch, warum. Als er dann raus musste, wie gesagt, das ist eine absolut entscheidende Szene fürs Spiel, vielleicht auch für die Saison. Raschel kam dann rein, guter Fußballer, aber ganz anderer Spielertyp. Und dann in der zweiten Halbzeit hat eben durch diese Verletzung Kaiserslautern viele Räume vor der Abwehr vor allem offenbart, viele Löcher zwischen den Ketten gehabt. Und auf der anderen Seite Kreuter Fürth war dann eben auch besser. Ja, zweite Halbzeit dann schneller nach vorne gespielt, mit mehr Tempo nach vorne gespielt, auch mehr riskiert. Lemperle kam rein für Sieb, war auch ein Faktor. Lemperle sich gleich gut eingefügt, gleich kurz nach der Pause einen guten Abschluss gehabt. Amindo Sieb, erste Halbzeit übrigens 5-mal im Abseits gestanden. Also zeigt auch, dass Fürth da schon oft versucht hat, die Tiefe zu attackieren, aber Lautern da hinten auch ein gutes Timing hatte, wann sie dann auf Abseits schieben und wann nicht. Und dementsprechend dann, ja, Fürth druckvoll rausgekommen, 1:1. Wagner kurz nach der Halbzeit, der Ball ist eigentlich schon weg, aber da sieht man dann eben auch Robert Wagner, was ihn auszeichnet, was Fürth in der zweiten Halbzeit auszeichnet, schiebt nach, geht drauf und auch da ist eben dann der Lauterner, die Lauterner Defensive vor der Abwehrkette nicht ideal formiert, da ist nämlich viel Leerlauf, viel leerer Raum und kommen wir wieder auf Niehüß zu sprechen und dann ist eben Wagner da derjenige, der nachschiebt und dann zum 1:1 einschießt und ja, da ging das dann natürlich in eine andere Richtung.
Ja, die Lauterer, wenn ich jetzt auf die Laufstatistik blicke, rund 7 Kilometer weniger gelaufen als die Fürther, klar, nicht immer aussagekräftig. Funkel sprach auch davon, dass er seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen kann. Sie haben alles gemacht, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten steht. Trotzdem dann hat man in den letzten 20 Minuten noch die Partie hergegeben. Wie siehst du es, hätte der FCK da besser dagegen halten müssen oder ja, war es dann einfach so, dass Fürth die bessere Mannschaft war und es einfach mal so akzeptieren muss?
Also ich finde, dass nach dem 1:1 der Schwung von Fürth eigentlich wieder ein bisschen weg war. Lautern dann auch ein paar Umschaltaktionen Ja, mit Ball ist es halt dünn, klar. Du brauchst halt entweder den langen Ball irgendwie auf Ache oder ansonsten mal irgendwie am Flügel durchbrechen. Ansonsten ist es nach vorne dünn. Und was man halt schon kritisieren kann, ist, dass Kaiserslautern schon Mitte der zweiten Halbzeit eigentlich nur auf Zeit gespielt hat, wirklich den Punkt wollte, da gar kein Risiko eingehen wollte, wirklich mit dem Punkt, den hätte Funkel sowas von unterschrieben, hatte ich den Eindruck. Und das, wie gesagt, kann man kritisieren, weil Greuther Fürth war auch in dieser Phase nach dem 1:1, also klar, hat mehr den Ball, sah besser aus, optisch überlegen und ja, haben dann auch zweite Halbzeit nicht mehr so viel über rechts gespielt, haben die Seite gewechselt, kann man einfach so sagen, haben dann nämlich fast alles über links gespielt und klar sind sie schon immer mal durchgekommen, Lemperle oft nach links mit rausgebrochen, aber Kaiserslautern, wie gesagt, war extrem passiv, diese 7 Kilometer weniger gelaufen, hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben und bestätigen einfach das, was man da gesehen hat, zweite Halbzeit nur noch tief verteidigt, irgendwie verdichtet, nicht mehr rausgeschoben, kein Risiko. Und dann ist es natürlich bitter, weil sich nicht zwingend angedeutet hat für Fürth, dieses 2:1, aber ist dann eben auch Qualität, die sie haben. Rogota schleicht sich da links raus, bekommt nach einer Spielverlagerung den Ball und dann, wie gesagt, Qualität, erster Kontakt, sitzt, nimmt den Ball super runter, zweiter Kontakt, top, bringt er den Ball rein in die Box. Wagner, ja, was ihn auszeichnet, dieser Wille, diese Leidenschaft, dieser Einsatz, grätscht den Ball rein, schießt zum 2:1 ein und damit dann natürlich, ja, komplett gemischte Gefühle führt, Ekstase, wichtiger Sieg, einfach für, ja, tabellarisch gar nicht so extrem, aber natürlich für die ganze Stimmung nach den letzten Partien. Und Kaiserslautern, ja, ist natürlich brutal. Defensiv war es lange Zeit stabil, aber wie gesagt, es ist einfach extrem passiv. Nach vorne bist du halt abhängig von Umschaltmomenten und unnötige Niederlage, aber wie gesagt, diese Nihus-Verletzung, ich glaube, da werden wir noch öfter drüber sprechen. Und Greuther Fürth kein Riesenspiel gemacht, aber ja, ist, glaube ich, aktuell auch egal. Nicht unverdient der Sieg am Ende. Maxi Dietz hinten kann man noch herausheben, hat 125 Pässe gespielt. Ein unfassbarer Wert, wenn man bedenkt, dass der Spieler mit den zweitmeisten Pässen des Spieltags Oberdorf von Fortuna Düsseldorf war. Er hat aber nicht mal 100 gespielt, also zeigt schon, dass da viel über Dietz lief. Und deswegen, ja, so viel zum Spiel.
Ja, ich muss sagen, ich finde diese Funkel-Aussagen schon ein bisschen merkwürdig, auch jetzt wieder nach dem Spiel. Gegen Osnabrück hatten wir das gleiche Ende auf unserer Seite. So ist das im Fußball. Also, ja, wirkt ein bisschen gleichgültig und auch hat er nochmal betont, dass eben dieser Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag andauern wird, als ob man, ja, sag ich mal, nichts dagegen machen könnte. Allerdings glaube ich, was bei ihm auch im Hinterkopf ist, es waren jetzt 2 Auswärtsspiele und er sieht eben, ja, seine Mannschaft vor allem auf dem Betze in der Pflicht. Da stehen ja jetzt auch noch 3 wichtige Heimspiele an. Am letzten Spieltag zu Hause gegen Braunschweig, am 32. Spieltag zu Hause gegen Magdeburg und eben nächste Woche zu Hause gegen Wien Wiesbaden. Also das sind die sehr wichtigen Spiele und da muss der FCK gewinnen und da gibt es dann auch keinen, vielleicht holen wir mal einen Punkt und so ist Fußball, sondern ich glaube, da nimmt auch Friedhelm Funke seine Mannschaft in die Pflicht. Ich glaube, ja, da kann man ihm vertrauen. Ja, wird auf jeden Fall sehr eng für den FCK. Tabellenplatz 17, 29 Punkte, 2 Punkte hinter Rostock und Braunschweig. Ja, für Fürth sieht es jetzt wieder ein bisschen rosiger aus. Endlich mal wieder gewonnen nach 6 oder 7 Spielen. Stehen jetzt auf Tabellenplatz 8, 42 Punkte, sind da also gesichert im Mittelfeld und können jetzt aus den letzten 5 Spielen aus dieser ordentlichen Saison vielleicht sogar noch eine gute machen.
Kommen wir zu den Samstagspartien. Wien Wiesbaden empfing Fortuna Düsseldorf am Ende 0:2 für die Elf von Daniel Thune. Schinter Appelkamp brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung. Maßgeblich, ja, beeinflusst wurde das Ergebnis natürlich auch in der 35. Minute durch die rote Karte für Honshu Lee. Und in der zweiten Halbzeit, nachdem lange Zeit nicht die Welt passierte, machte Johannesson in der 64. Minute den Deckel drauf. Das 0:2 brachte die Fortuna dann in Überzahl relativ komfortabel über die Zeit. Ja, Fortuna Düsseldorf, muss man sagen, aktuell sehr stabil. Du hast gerade gesagt, glaube ich, jetzt 9 Spiele ohne Sieg. Ja, wirkt aktuell, wie gesagt, schon, also war jetzt aus meiner Sicht auch kein Highlight, dieses Spiel. Aber am Ende ist es dann trotzdem souverän und wirklich nicht wirklich gefährdet. Also ja, Fortuna Düsseldorf wirkt aktuell ganz gut, oder?
Ja, wie so oft eigentlich bei Fortuna kein Highlight, aber sie gewinnen die Spiele relativ souverän, wenn auch glanzlos, sowas auch in dieser Partie der Fall. Thune hat da seine Elf anscheinend gefunden, gleiche nämlich wie letzte Woche. wen auf der anderen Seite. Die wollten das Ganze ein bisschen offensiver angehen. Sie müssen natürlich punkten da unten im Abstiegskampf. Haben dann statt zwei offensiven Mittelfeldspielern drei aufgestellt, dafür einer weniger in der letzten Linie, also Viererkette, 4-2-3-1. Ja, ging dann relativ ausgeglichen los, die Partie. Da war eigentlich das Tor in der 13. Minute die erste richtige Chance. Gut rausgespielt von der Fortuna, muss man sagen. Zuvor eine gute Verlagerung auf die rechte Seite zu Zimmermann. Der legt den Ball in den Rückraum zu Appelkamp und der macht es dann, muss ich sagen, richtig gut. Zieht mit dem rechten Fuß auf, legt ihn sich auf links und schlänzt ihn dann links unten ins Eck. Also muss ich sagen, wirklich ein Traumtor und natürlich genau der Start, den sich Fortuna erwischt. Auswärts bei einem Abstiegskandidaten, der kratzen und beißen will, das wird natürlich nicht einfach. Gerade die Fortuna, die gerne auf Konter geht und dann hast du natürlich so einen Start, gehst mit der ersten richtigen Chance mit 1-0 in Führung und ja, danach war es dann eigentlich so ein Spiel, was sich Fortuna dann auch irgendwo vorstellt.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Also dieses 0-1 war schon ein entscheidender Treffer aus meiner Sicht. Wen ist, ja, du hast es ja schon kurz gesagt, ausgeglichen losgegangen, das Spiel. Wen hatte da sogar etwas mehr Spielanteile, etwas mehr Ballbesitz, am Anfang auch ein paar Momente gehabt, wo, ja, wo du merkst, sind eigentlich keine Ballbesitzmannschaft, aber ja, trotzdem wollten sie jetzt da Fußball spielen, hätten da manchmal das Spiel schneller beschleunigen können, schneller aufdrehen können, hat sich auch Kocinski dann am Ende nach dem Spiel echauffiert, ist jetzt zu viel gesagt, aber hat er etwas bemängelt. Aber an sich war es, glaube ich, ordentlich mit Ball, auch wenn man sich die Passquote anschaut, 87% Wien Wiesbaden, das ist ja durchaus außergewöhnlich.
Ja, auch typisch irgendwie Fortuna, dass man da auch trotz Überzahl dann eben nicht voll auf Druck geht, sondern da weiter Kompaktheit behält und eben Sicherheit an erster Stelle steht.
Ja, absolut. Beide haben, glaube ich, sehr diszipliniert verteidigt. Deswegen am Ende die Passquoten 87 und 89% sprechen jetzt aus meiner Sicht nicht zwingend dafür, dass beide sensationell gut Fußball gespielt haben, sondern dass beide eben eher abwartend, ist das richtige Wort, verteidigt haben. Und ja, große Problem bei Wien war eben auch schon in Gleichzahl, dass sie halt mit Ball eben nicht die große Torgefahr entwickelt haben. Du hast es angesprochen, das 0-1 von Appelkamp, was er aus meiner Sicht auch top macht. Finde aber auch Mathisen im 1-gegen-1 schaut da nicht so gut aus. Und was ja auch schon aussagekräftig ist, das war der einzige Abschluss bis in die Nachspielzeit von Fortuna Düsseldorf in der ersten Halbzeit. Also es ist halt auch einfach Qualität, die sie da haben. Und du hast es schon gesagt, dass danach haben sie dann das Spiel, dass sie wollen, mit der Führung, finde es auch beeindruckend, wie stabil die Defensive ist, 73% ihrer Defensivduelle gewonnen, das ist schon ein absoluter Topwert.
Ja, nur ein Gegentor aus den letzten 5 Spielen.
Das also spricht schon für sich, das ist einfach gegen den Ball extrem stabil, mit Ball ist es kein Highlight, aber sie haben eben die Momente, ja, Zoll ist oft, hat wieder 10 Dribblings bestritten, vor allem über die Flügel, so fallen dann auch die Tore. Und ja, also deswegen ist es so ein typisches Spiel von Fortuna Düsseldorf. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich weiß nicht, wie es vielleicht mit 11-11 gelaufen wäre, weil die rote Karte ja ist ja schon auch ein maßgeblicher Einschnitt in dieses Spiel.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, für mich war es keine rote Karte. Klar, Lee trifft ihn da unglücklich, muss man sagen, mit der offenen Sohle. Das sieht dann auch in der Wiederholung dann immer brutal aus, aber es sind einfach Aktionen, die passieren im Fußball, du verhakelst dich irgendwie im Zweikampf, da war ja null Absicht dahinter, sind Dinge, die passieren, die immer wieder passieren werden und die für mich nie und nimmer rot sind und ich finde es dann teilweise schon abenteuerlich, wofür es heutzutage glatt rote Karten gibt und ja, da hilft uns auch der VAR in dem Fall nicht, weil wie gesagt, in der Zeit, du besiehst dann natürlich auch nochmal deutlich schlimmer aus und es war natürlich ein Nackenschlag für die Wiener, die dann auch in der zweiten Halbzeit zu kämpfen hatten. Fortuna war dann mehr oder weniger die deutlich überlegene Mannschaft. Klar, Wiesbaden hat versucht, mutig zu bleiben, hat man auch vor der Halbzeit gemerkt, hatten noch die ein oder andere Chance. Aber dann hat Fortuna in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht, hatten dann auch gleich zu Beginn der zweiten Hälfte eine Riesenchance durch Oberdorf nach Ecke schon zum 2-0. Ja, und in der Folge konnten sie dann kontern, genau das Ding, das sie wollen. Joa auch nochmal mit einem Fernschuss, auch hier hätte schon das 2-0 fallen können und dann war es irgendwann überfällig. Wieder über Zimmermann, der dann rechts mit einem Doppelpass in die Mitte zieht, den Ball dann in den Halbraum zu Appelkamp legt und der dann ja einen super Steckball in die Mitte spielt auf Johannesson und dann das 2-0 und somit die Entscheidung.
Ja, war für mich, wie du sagst, war die Entscheidung definitiv. Für mich war das Spiel nach dem 0-2 zu. beide mit vielen Flanken auch wehen, ja, hat einen mutigen Ansatz gewählt, aber im letzten Drittel ist es dann halt oft einfach die Flanke, die das Mittel ist. Deswegen auch am Ende wehen nur 4 Abschlüsse, ja, lediglich ein davon aufs Tor gebracht, also das sind schon Stats. Da wird es natürlich auch schwer, mehr als ein Tor überhaupt zu schießen, auch wenn man sich anschauen kann. Ballkontakte im Strafraum hatte Wehen 12 und Düsseldorf auch nur 13. Also zeigt aber auch gleichzeitig, dass Düsseldorf da eben auch aus wenig immer viel machen kann. Das ist eine hohe Qualität und hinten, muss man einfach sagen, ist es wie gesagt sehr stabil gegen den Ball. Engelhardt kann man da, glaube ich, nochmal hervorheben gegen den Ball. Ja, der sich zum einen mit Ball lässt er sich da oft gut reinfallen in die Kette zum Aufbau und 15 Balleroberungen sprechen auch für dich. Für mich.
Ja, ja, ich habe auch noch 2, 3 Stats zu Engelhardt.
Hau gerne raus.
9 von 11 Defensivduellen gewonnen und 7 Pässe abgefangen. Auch das jeweils Topwert in dieser Partie dazu. Du sagst es auch mit Ball sehr sicher. 96% Passquote, also ja, wichtiger Faktor da im Mittelfeld.
Definitiv. Und dann würde ich noch Oberdorf hervorheben als rechter Innenverteidiger, der da immer wieder angeschoben hat. Auch extrem ballsicher gewesen. 95 seiner 99 Pässe angebracht. 100% seiner Defensivduelle gewonnen. Also ja, auf jeden Fall 2 Spieler, die nochmal diese Stabilität bei Fortuna Düsseldorf unterstreichen. Und Wehen Wiesbaden, ja, letzte Woche schon gegen Rostock unglücklicher Spielverlauf mit der roten Karte. An sich sind sie aktuell relativ aktiv im Spiel, recht mutig. Versuchen das ein bisschen anders, auch jetzt mit Viererkette oft. Aber ja, bei so einem Spielverlauf wird es dann natürlich schwer.
Ja, Wehen Wiesbaden weiter mitten im Abstiegskampf, 14. 31 Punkte, damit punktgleich mit Platz 15 Braunschweig und punktgleich mit Platz 16 Rostock. Übrigens, wir haben es noch gar nicht erwähnt, nächsten Spieltag dann spielen die letzten 6 alle untereinander, also wird unheimlich spannend. Für Wehen Wiesbaden geht es dann nach Kaiserslautern. Ja, ein sehr entscheidendes Duell im Abstiegskampf. Fortuna, wie gesagt, richtig gut drauf. Die letzten 5 Spiele allesamt gewonnen. 13:1 Tore. Nur Kiel ist besser mit 5 Siegen und 13:0 Toren. Ja, konnten jetzt ihren Vorsprung auf Rang 4 auf den HSV auf 3 Punkte ausbauen. 5 Punkte sind es auf den zweitplatzierten St. Pauli. Also möglicherweise geht da noch was nach ganz oben. Sind ja aktuell sehr gut in Form und wollen dann nächste Woche zu Hause gegen Greuther Fürth nachlegen.
Der neue Spitzenreiter Holstein Kiel hatte es mit dem Tabellenschlusslicht VfL Osnabrück zu tun. Könnte man tabellarisch denken, das wird eine klare Sache. Und am Ende wurde es dann auch eine klare Sache. 4:0 gewinnt die Elf von Marcel Rapp. Steven Skripski brachte sein Team in der 9. Minute in Führung. Kapitän Sander erhöhte in der 38. Minute. Und in der letzten Viertelstunde machte Kiel endgültig den Deckel zu. Erst Becker 76. Minute 3:0 und 84. Minute Bernhardsson mit dem 4:0. Sehr klare Sache. VfL Osnabrück an sich einen durchaus mutigen Ansatz gewählt. Hat auch Uwe Koschinat, Osnabrücker Trainer, vor dem Spiel schon angekündigt, dass man sich nicht verstecken braucht aktuell. Und wie gesagt, der Ansatz war durchaus mutig. Versucht hoch zu pressen, glaube ich. Versucht Fußball zu spielen. Aber muss man auch sagen, sie sind ganz klar an ihre Grenzen gestoßen, oder?
Ja, zumindest ab dem 0:1 dann für die Kieler. Denn zuvor sah es gar nicht mal so schlecht aus. Bis dahin war es ein relativ ausgeglichenes Spiel. Kiel hatte da relativ wenig Zugriff, wenig Lösungen mit Ball, weil du, wie du schon angeteasert hast, die Osnabrücker es durchaus mutig gemacht haben, durchaus gut gemacht haben, sie nicht ins Spiel haben kommen lassen, haben da auch wieder ihre Erfolgsformation der letzten Woche an den Tag gelegt im 3-5-2, wieder mit Conte und Engelhardt in der Spitze mit den 2 dynamischen Halbverteidigern. Wir hatten letzte Woche darüber geredet. Auf der anderen Seite die Kieler natürlich wieder sehr flexibel, 3-4-3 beziehungsweise eher so ein 3-4-1-2 mit dem Skripski, der so eine falsche 9 hinter und zwischen Marcino und Bernhardsson gespielt hat. Ja, und dann hat Osnabrück sich mehr oder weniger selbst in die Bredouille gebracht beim 1:0. Spielt da Diakité, der mittlere Innenverteidiger, den Pass in den Druck der Kieler auf den einzigen Sechser, auf Thalhammer. Holtby sehr aufmerksam da, spritzt dazwischen, schnappt sich den Ball, leitet ihn direkt weiter auf Skripski, der dann eiskalt bleibt, muss man auch sagen. Es läuft auch einfach bei Kiel. Skripski macht den dann auch sofort und dann ist es natürlich sehr schwer für einen VfL Osnabrück, der hätte eigentlich gewinnen müssen und dann ja, Rückstand in Kiel beim inzwischen Tabellenführer, sehr schwer.
Sehr schwer. Timo Becker Kieler Abwehrspieler spricht auch eben davon, dass man den Gegner wieder früh unter Druck gesetzt hat, um ihn zu Fehlern zu zwingen. Und du hast es ja gesagt, so resultiert dann auch das 1-0. Gleichzeitig sagt Becker aber auch, dass es mit Ball nicht das beste Spiel war. Aber sie haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Siehst du es auch so, 2-0 relativ kurz vor der Halbzeit? War es dann auch schon eine Art Entscheidung in dieser Partie?
Ja, ich glaube, das hat ihnen extrem geholfen. Was für eine Überraschung, Tore helfen. Das 2-0 dann natürlich auch aus 30 Metern. Also da merkt man, wie schon gesagt, da läuft es einfach. Sander kann den Ball da in die Maschen schweißen, so ist richtig. Ja, und dann gehst du mit einem 2-0 in die Halbzeit, was dann natürlich unheimlich schwierig ist für Osnabrück. Klar, es war jetzt spielerisch kein Leckerbissen der Kieler mit Ball, wie Becker auch sagte, nicht optimal, aber man hat eben auch wenig zugelassen. Also 0,02 Expected Goals für Osnabrück. Ging relativ wenig nach vorne für Osnabrück, haben da immer wieder versucht, früh zu stören. Ich habe es erwähnt, auch 11 hohe Balleroberungen in der ersten Halbzeit, kein schlechter Wert, sogar 20-15 Angriffe pro Osnabrück, aber ja, im letzten Drittel war dann wie so häufig Schluss. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Kiel dann sehr effizient, 0,75 Expected Goals, 2 Tore. Deswegen, ja, war es dann schwierig für Osnabrück nochmal zurückzukommen. Was sie allerdings versucht haben, hat Korschina dann auch gesagt, was hilft es? Es bringt jetzt nichts, auf Schadensbegrenzung zu gehen. Das Torverhältnis ist eh schlecht, du brauchst Punkte. Deswegen haben sie dann nochmal was versucht. Beginn der zweiten Halbzeit war dann ähnlich wie in der ersten Halbzeit eher ausgeglichen, aber es blieb dabei Osnabrück ohne Durchschlagskraft. Und dann, ja, war der 3-0-Treffer der bekannte Deckel und auch ziemlich einfach. Abschlag von Weiner auf Arp, der sich da durchsetzt und dann nur noch auf Becker querlegen muss und der dann ja eiskalt das 3-0 erzielt. Becker übrigens schon mit seinem 6. Saisontor, dazu 3 Vorlagen, ein richtig starker Wert für einen Defensivspieler, auch in dieser Partie wieder eine gute Leistung, 70% Defensivduelle gewonnen, 4 von 4 Offensivduellen gewonnen, also ja, macht eine richtig gute Figur in dieser Kieler Mannschaft. Das 4-0 fiel dann auch noch ziemlich einfach, muss man sagen, nach einem Einwurf, dann Gestocher im Osnabrücker Strafraum und Bernhardsson war dann zur Stelle, also wenn man sich auch alle 4 Tore anschaut, die müssen so auch nicht fallen. Einwurf, dann das 3-0, Abstoß, 2-0, 30-Meter-Schuss, 1-0, Fehler im Spielaufbau der Osnabrücker, klar, die Kieler sind da auch sehr aufmerksam, sehr aggressiv und auch immer intensiv, das zeichnet sie ja aus, haben auch 6 Kilometer mehr abgespult als die Osnabrücker. Ja, aber das sind eben dann so Tore, die ein Tabellenletzter gegen den Tabellenersten kassiert und deswegen ist es dann auch ein klares Ergebnis und ja, absolut verdient für Kiel, wenn auch vielleicht in der Höhe etwas zu hoch, 2,2-0,5 Expected Goals, also ein 2-0 hätte es vielleicht auch getan bei 12-7 Schüssen, bei 35-24 Angriffen für Osnabrück, aber wie gesagt, wenn die Durchschlagskraft im letzten Drittel nicht da ist, dann hilft dir das relativ wenig. Nochmal ein Wort zur Intensität der Kieler.
Ja, gut, dass du sagst Intensität, ja. Weil wollte ich dich ohnehin fragen, weil sich eben die Stimmen sämtlicher Kieler Akteure da sehr überschneiden. Ja, Skripski spricht davon, sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, dass aber jeder, wirklich jeder mit zurückgearbeitet hat, nennt das da absolut als erstes. Lewis Holtby spricht auch davon, dass die Basics gestimmt haben, sehr effizient gewesen und eben, dass man unbedingt das Tor verteidigen wollte. Und auch Philipp Sander sagt, es war ein hartes Stück Arbeit, dass Osnabrück eben schon Druckphasen hatte, du hast es ja gesagt, mehr Angriffe und so weiter. Aber Kiel hat es eben konzentriert wegverteidigt und so nichts zugelassen. Dazu eben zur Not noch ein Torhüter. Und eben dieses 0-0, ja, macht sie stolz. Also ich finde, da sieht man auch ganz eindeutig, dass dieses, ja, dieses 0-0 wirklich das Credo da ist. Und vorne haben sie eben die Qualität, um Tore zu machen. Und ja, jetzt fahre gerne mit der Intensität der Kieler fort.
Ja, da habe ich auch noch eine interessante Statistik zu gefunden. Denn die Kieler hatten 57% Ballbesitz und haben 98 Defensivduelle geführt. Das ist wirklich ein unheimlich hoher Wert zum Vergleich. Osnabrück, die ja eigentlich in diesem Spiel häufiger den Ball hinterherlaufen, eigentlich häufiger in der Defensive aktiv sein müssen, haben nur 48 Defensivduelle geführt und damit nicht mal die Hälfte. Für Kiel war das übrigens der Höchstwert in dieser Saison, auch bei Interceptions 74 abgefangene Pässe der Osnabrücker. Osnabrück auf der anderen Seite nur 34. Auch das ein Topwert in dieser Saison für Kiel. Nur einmal war er höher, also wirklich unheimlich stark defensiv gearbeitet. Noch zwei, drei Spieler, die ich hervorheben möchte. Holtby natürlich wie immer sehr aktiv, meiste Ballaktion, 90% Passquote, auch er mit 10 Balleroberungen gut mitgearbeitet. Dann Sander, ganz wichtig im Zentrum mit seinen Defensiv-Zweikämpfen, hat er 16 geführt, wirklich sehr viel gearbeitet, 16 Pässe dazu abgefangen, auch ein Ivesic mit 13 abgefangenen Pässen. Und noch zwei Statistiken von Spielern der Osnabrücker, die so ein bisschen das Problem widerspiegeln, dass man eben im letzten Drittel nicht diese Durchschlagskraft hat. Kleinhansel, 15 Offensivduelle gewonnen, davon 67% gewonnen, ist ja ein guter Wert, aber eben er als Linksverteidiger meistens in den ungefährlichen Zonen. Auf der anderen Seite Engelhardt, Mittelstürmer, 14 Offensivduelle geführt, aber nur 14% gewonnen. Zeigt eben, ja, dass im letzten Drittel man nicht zum Zug kommt und deswegen am Ende ja, harmlos blieb.
Und am Ende ist dann auch die Tabelle sehr eindeutig. Der VfL Osnabrück nach diesem 0-4 abgeschlagen auf Platz 18, 24 Punkte, 7 Punkte Rückstand auf die Relegation und das rettende Ufer. Nächste Woche geht es eben gegen eines dieser Teams, das 7 Punkte mehr hat, nämlich gegen Eintracht Braunschweig im Heimspiel. Auf der anderen Seite, unterschiedlicher könnten natürlich die Gefühlswelt nicht sein, auch die Tabelle könnte nicht unterschiedlicher sein. Holstein Kiel jetzt mit 58 Punkten auf Platz 1, ja, hat da St. Pauli überholt, auch mit 34 Gegentoren, eben die zweitbeste Defensive jetzt, also wirklich beeindruckende Arbeit. Nächste Woche dann sehr, sehr interessante Partie, nicht umsonst auch das Spitzenspiel Samstagabend, denn es geht für Holstein Kiel zum HSV.
Der SC Paderborn trennt sich zu Hause vom Karlsruher SC mit 1:1. In der ersten Halbzeit gingen die Paderborner in Führung durch Sürlot Conte, 20. Minute, dann 6 Minuten später Igor Matanovic, der richtig gut aufgelegt ist, mit dem 1:1 Endstand. Ja, wenn ich mir beide Trainer-Statements zu dem Spiel so vor Augen führe, dann sprechen beide von ja, einer nicht ganz so tollen Partie, die man da sehen konnte in Paderborn. Gehst du mit?
Ja, kann man durchaus so sagen. War jetzt kein Highlight. Hohe Intensität, aber fußballerisch beide schon auch immer mal mit Fehlern. Obwohl zumindest Paderborn das Ganze schon sehr, sehr offensiv angegangen ist, wenn man sich mal die Überlegungen, die Aufstellung anschaut. Obermeier hat auf der 6 gespielt, spielt sonst eigentlich rechts oft auf der Schiene. Dann die Doppel-8 bestand bei Paderborn aus Bilbia und Kostons. Das sind eigentlich auch zwei Spieler, die kannst du gefühlt auch übertrieben gesagt in der Doppelspitze stecken zusammen. Und ja, Grimaldi und Conte waren aber eben diese Doppelspitze, also wirklich das Zentrum extrem offensiv bei Paderborn ausgerichtet. Auch ganz interessant, Marco Pledel kam im Winter aus Filzing, ja, hat vorher bislang in der zweiten Mannschaft jetzt gespielt, jetzt hat er das erste Mal gespielt und zwar gleich von Anfang an.
Filzing, Regionalliga Bayern übrigens, wer es nicht weiß.
Genau, Rechtsschiene jetzt gespielt, ist eigentlich auch ein Offensivspieler eben, der da oft auf der 10 gespielt hat und wenn dann irgendwie, wenn er am Flügel, dann wirklich so klassischer Flügelstürmer. Jetzt war er ja quasi Außenverteidiger bzw. Schienenspieler, also wie gesagt, sehr offensiv das Ganze angegangen an sich, aber ja, ging gleich mal eher in Richtung KSC los, denn Paderborn, Torhüter, spielt einen Fehlpass im Aufbau, 3. Minute, KSC presst hoch, also die Anfangsphase war schon ganz cool, sage ich einfach mal, KSC da hochgepresst im 4-2-3-1 in der Situation. Burnic erobert rechts außen den Ball, bedient dann Nebel, aber der im Zentrum ja, einen guten Abschluss verpasst. Und deswegen, ja, Paderborn hatte schon ein paar Probleme reinzukommen, ein paar Fehlpässe zu viel in der Anfangsphase. KSC hat er, wie gesagt, gut gepresst, das Ganze relativ mannorientiert, mal im 4-3-3, mal 4-2-3-1, mal 4-4-2, also da recht flexibel gewesen, immer wieder ganz gute Auslöser gefunden zum Anlaufen und da hatte Paderborn am Anfang schon Probleme, aber ja, hat sich dann natürlich auch im Laufe des Spiels geändert, KSC dann etwas abwartender gegen den Ball geworden im Laufe der ersten Halbzeit und Paderborn ja dann sogar in Führung gegangen, 20. Minute, 1:0, in der Entstehung gewinnt Grimaldi ein Kopfballduell, dann ist der KSC eigentlich ein-, zweimal dran, aber am Ende spitzelt dann Jensen und Karlsruhe eben den Ball aus Versehen Conte in den Lauf und er schiebt dann Dreves vorbei zum 1:0 ein. Ja, Conte, erst der zweite Saisontreffer, hätten schon ein paar mehr sein können, aber ja, hat er in der Situation gut gemacht.
Ja, wichtig für den KSC war es dann, schnell zurückzukommen, obwohl auch hier Paderborn eigentlich aussichtsreich im Angriff war, dann ins Gegenpressing gehen will, was laut Kwasniok Quatsch war, da der Raum viel zu groß war und dann eben diesen Ausgleich hinnehmen muss, mit dem er natürlich nicht zufrieden sein kann.
Ja, ist aus meiner Sicht ein Tor, das fast zu erwarten war in dem Spiel, denn der KSC ist extrem umschaltstark und Paderborn bietet schon immer mal was an nach Ballverlust. Also das ist irgendwie ein typisches Tor. Und ja, wie du sagst, eigentlich ist es eine Situation für Paderborn. 10. erobert den Ball, 25. Minute, antizipiert es eigentlich gut. Der linke Schienenspieler spritzt da nach vorne rein, erobert den Ball. Dann kommt Conte links im 16er an den Abschluss. Und dann sieht man auch, warum er jetzt erst 2 Tore hat. Denn er macht in der Situation dann ein bisschen was falsch. Spielt ihn quer, Rückraum 16er. Aber da ist halt keiner von Paderborn, wie du sagst. Dann gehen sie ins Gegenpressing. Dann bieten sie dir eben viel Raum an und KSC spielt es gut aus. Allgemein, diese Umschaltsituation gab es schon 1-2 immer wieder über Matanovic. Und ja, er verwandelt dann eben im Nachschuss. Und wie gesagt, das ist für mich absolut ein typisches Tor in diesem Spiel, was man fast so erwarten konnte. Und ja, ansonsten, ja, du hast es ja eingangs schon gesagt, war jetzt nicht die Welt los über weite Phasen. Paderborn, wie gesagt, ich finde Obermeier als Sechser finde ich sehr interessant. Kwasniuks Überlegungen waren, weil das Zentrum zuletzt nicht stabil war. Und es hat auch gut geklappt mit Obermeier, der da im Aufbau, immer wieder im 3-1-Aufbau, sich da wirklich vor den drei Innenverteidigern positioniert hat, extrem spielstark das gut gemacht hat. Und im Spiel nach vorne hat Paderborn dann oft Conte ist da oft vom Sturm nach rechts außen rausgebrochen, dann auch mal nach links. Und da hat man immer wieder den Ball in die Tiefe auf ihn gesucht. Das hat öfter mal geklappt. So auch Großchance für Grimaldo noch Mitte erster Halbzeit. Und ansonsten waren eigentlich recht wenig so klare Highlights. 35. Minute war noch ein Handelfmeter für Paderborn, erst den der Videobeweis dann zurücknimmt. Auch hier wieder die Entstehung, typische Szene. Conte startet in die Tiefe, bekommt den Ball. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, erste Halbzeit war jetzt auch nicht die Welt. Und deswegen ja, stand es da auch verdient 1-1.
Ja, in der zweiten Halbzeit wurde es dann auch nicht viel besser. Beide Trainer sprachen davon, ja, gab die ein oder andere Chance für beide Mannschaften. Aber so die großen Dinger haben am Ende gefehlt. Deswegen, ja, am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden.
Ja, 100% geht wirklich komplett in Ordnung. Paderborn hat dann zur Halbzeit gewechselt. Kwasniuk hat das Zentrum etwas gestärkt. Kostons ist rausgegangen, der, wie gesagt, als Achter agiert hat. Kin Zombie kam rein, ganz anderer Spielertyp. Neben Obermeier dann gegangen im Aufbau. Dann haben sie nicht mehr aus dem 3-1 aufgebaut, sondern aus dem 3-2. Auch Gegenball mit ihm eben was anderes. War dann ein bisschen defensiver, deswegen der KSC in der zweiten Halbzeit auch mit mehr Ballbesitz. Aber, ja, wie gesagt, viele so Halbaktionen, Halbchancen, aber nichts wirklich Zwingendes. Und deswegen auch am Ende ein verdientes 1-1. Paderborn hat viel über links probiert, 10. 7 Flanken geschlagen, kann man da nochmal hervorheben. Aber ja, wenn man sich die Expected Goals anschaut, 1,4:1,4, spricht für sich. 1-1 geht in Ordnung, Ballbesitz, Verhältnisse sehr ausgeglichen, Passquote auch. Wirklich, wirklich Nuancen, die das Ganze dann, die beiden Teams getrennt haben. Paderborn, wenn man es runterbrechen möchte, fand ich im Ballbesitz etwas gefährlicher, spielerisch einen Tick stärker. Da immer wieder ganz gute Lösungen auch aus dem Spielaufbau heraus gefunden. Und KSC hingegen bei Umschaltaktionen immer gefährlich. Und das haben auch beide Teams dann im Laufe des Spiels gemerkt. Deswegen hat Paderborn ja mehr Absicherung gehabt nach Ballverlust. Deswegen kam auch Kin Zombie rein. KSC hingegen ja, hatte dann auch ein bisschen mehr selbst den Ball, um eben ja, vielleicht auch diese Paderborner Wucht, die sie ja schon haben, im Spiel nach vorne ein bisschen rauszunehmen. Und deswegen ist auch zweite Halbzeit nicht mehr viel passiert. Und deswegen steht es am Ende 1-1 und es geht auch völlig in Ordnung.
Ja, und damit waren dann auch beide Trainer nicht ganz unzufrieden. Christian Eichner sprach davon, dass so eine Leistung dann auch mal okay ist. Sie haben ja eine richtig starke Form aktuell, hat dann auch nochmal die Entwicklung gelobt. Seit dem Hinspiel, wo man noch verloren hat gegen Paderborn, seitdem in 17 Spielen 31 Punkte geholt, wirklich stark. Also eine Ausbeute, mit der du um den Aufstieg mitspielen würdest. Ja, machen sie in dieser Saison allerdings nicht mehr, stehen jetzt auf Rang 7, einen guten siebten Rang, 43 Punkte. Also da geht wahrscheinlich nichts mehr nach oben. SC Paderborn hingegen jetzt endlich die 40-Punkte-Marke geknackt, hat auch Kwasniok gesagt, dass es, glaubt er zumindest, psychologisch wichtig ist für die Mannschaft, dass es vielleicht dich auch nochmal befreit. Und er lässt sich auch diesen Punkt gegen einen der formstärksten Mannschaften nicht kaputt reden, ist da wirklich zufrieden. Gewonnener Punkt, sagt er. Ja, und deswegen steht man jetzt mit 40 Punkten auf Rang 9 und spielt nächste Woche in Nürnberg die aktuell noch von 40 Punkten träumen, denn sie stehen bei 37.
Apropos Nürnberg, die waren am Samstagabend zu Gast beim Freundschaftsduell auf Schalke. Schalke konnte sich am Ende auch mit 2:0 daheim durchsetzen und ja, schon einen wichtigen Vorsprung jetzt im Abstiegskampf herstellen. Kenan Karaman brachte Schalke in der 42. Minute in Führung. Er hätte selbst auf 2:0 erhöhen können in der 56. Minute, vergab aber seinen Elfmeter nach Foulspiel von Jannis Horn. Und in der 86. Minute war es Paul Seguin, der mit dem 2:0 endgültig den Deckel drauf machte. Ich muss sagen, ich war im Stadion, die Atmosphäre war gigantisch, war sensationell, selten sowas erlebt, wirklich fast ein bisschen Gänsehaut damit untergehabt. Weniger Gänsehaut hatte ich allerdings vom Spiel, denn ja, das war maximal mäßiges Zweitliganiveau aus meiner Sicht, wirklich kein berauschendes Spiel, aber am Ende gewinnt Schalke aus meiner Sicht jetzt auch nicht unverdient. Du hast es vom Fernsehen gesehen, da hast du die Stimmung noch weniger erlebt als ich. Deswegen hast du wahrscheinlich auch gar nicht so viel Spaß am Spiel, weil ein Highlight war es ja wirklich nicht.
Ich fand es schon ein berauschendes Spiel, zumindest von den Schalkern. Ich finde, sie haben da ihre Fans gut mitgenommen mit den Mitteln, die sie aktuell wählen. Das sind eben sehr einfache Mittel, das hat auch Simon Terodde nach der Partie gesagt, nämlich viele lange Bälle, viel vorne rein, viel zweite Bälle, viel Zweikämpfe, viel Wucht. Und es war eigentlich klar, was den ersten FC Nürnberg da erwartet, aber ja, sie hatten nicht unbedingt Lösungen für dieses intensive Schalker Spiel. Es ging eigentlich schon von der ersten Minute an los. Direkt mal langer Einwurf in den 16er und ja, dann irgendwie kommen die Schalker wieder zu zwei Abschlüssen. Wie gesagt, das ist viel auf Wucht, viel auf zweite Bälle, viel auf Gegenpressing angelegt und das haben die Schalker von Minute 1 den Nürnbergern aufgedrückt. Statistisch hat man das herauslesen können, dass die Schalker da etwas intensiver unterwegs waren, zumindest wenn man die Sprints betrachtet, denn da hatten die Schalker rund 20 Sprints mehr, also auch da mehr geliefert als Nürnberg und eben sehr viele Bälle dazwischen, 16er und Mittellinie immer wieder eingesammelt, immer wieder in den 16er geschlagen, auch viele Kontakte in der Box gehabt. Und ja, deswegen war es für mich dann auch irgendwann mal klar, dass dann das 1:0 fällt, auch wenn das ja auch zu verteidigen gewesen wäre auf Nürnberger Seiten. Aber ich muss schon sagen, Schalke hat mich mit ihren Mitteln durchaus überzeugt. Und es war mal wieder das Schalke-Heimgesicht, wie so oft. Es sieht ja richtig gut aus zu Hause. Und ja, wenn sie dieses Gesicht weiter so auflegen, dann werden sie auch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.
Ja, glaube ich auf jeden Fall auch, dass Schalke da nichts mit zu tun haben wird, weil auch einfach die Qualität so hoch ist. Ich bleibe dabei, ich finde es fußballerisch sehr schlecht, aber du hast schon recht, das
Schalten ist eine andere Art von Fußball.
Ja, die ist nicht meins, aber muss auch nicht meins sein. Wie gesagt, das, was sie da machen, Wucht, Intensität, das sind da wirklich so die Schlagworte für mich auch. Ja, so der große Unterschied bei dem Spiel war halt Schalke, ja, der Club hat es eigentlich recht einfach, konnte Schalke zustellen im Aufbau, irgendwie zwei Spieler hochgestanden, dann kam der lange Ball von Schalke, aber der große Unterschied eben, Schalke hat eben die Bälle ganz gut festgemacht und was ich auch ganz entscheidend fand, so letztes Drittel, wenn Schalke irgendwie am Halbfeld war, dann einfach Flanke rein und dann eben mit viel Personal da Box besetzen und vor allem Rückraum besetzen, das ist auch entscheidend. Da hat der Club, finde ich, schon oft Probleme gehabt in der Saison. Das hat Schalke ganz gut ausgenutzt. Und deswegen hatte Schalke auch viele Abschlüsse in der Anfangsphase. Karl Klaus, Nürnberger Torwart, da einige gut gehalten. Es waren jetzt nicht die klaren Abschlusssituationen, war immer einer dazwischen, konnte nochmal geblockt werden und so. Aber eben ganz viele Abschlüsse da auf 16, 17 Metern, weil sie da den zweiten Ball nach einer Flanke immer wieder bekommen haben. Und der Unterschied eben, Club, das Ganze spielerisch probiert, das sah auch in einigen Aspekten ganz gut aus, also auch Passquote gegen Schalke über 85%. Ist jetzt keine Selbstverständlichkeit in den letzten Wochen, weil Schalke durch das mannorientierte Verteidigen dich einfach schon zu vielen langen Bällen zwingt. Und das hat der Club an sich ganz gut geschafft, das Schalker Spiel gegen den Ball zu bewegen. Aber eben zu viele einfache Fehler, zu viele technische Fehler. Und da Paradebeispiel natürlich das 1:0. Du sagst, das kann man besser verteidigen. Man kann es aber vorher natürlich auch schon viel besser spielen. Chamra spielt auf Usun, haben wahrscheinlich beide Aktien drin. Usun, der von Kaminski auch gut empfangen wird. Kaminski verteidigt da gut nach vorne. Usun, ja, will sich da aufdrehen, ist natürlich auch nicht glücklich. Christian Fehl auch nach dem Spiel gar nicht zufrieden gewesen mit der Situation.
Ja, ich sehe da mehr Aktien bei Chamra, aber
wollte gerade sagen, Chamra kann man jetzt sicher auch ins Boot holen, der schon sehen kann, dass Kaminski nach vorne verteidigt. Aber ja, auf jeden Fall, egal wie man es dreht und wendet, ein Ballverlust, der komplett unnötig ist. Also das ist auf jeden Fall Fakt. Und dann aber natürlich ganz entscheidend, du sagst es ja, man kann es besser verteidigen, man muss es besser verteidigen. Der Club steht in der Situation des Ballverlusts mit 4 gegen 3 hinten in Überzahl. Aber der Unterschied eben Schalke. Und das ist für mich schon auch, also ich bin ja da ganz ehrlich, das hört man mir auch heraus, ich bin da schon kritisch, was Schalke fußballerisch macht. Aber so diese, auch weil ja oft Gerüchte kursieren, Karel Gerrards erreicht die Mannschaft nicht. Also auch ganz ehrlich, wenn ich so sehe, wie die danach jubeln auf der Bank, habe ich da gar nicht den Eindruck. Und auch wie die Schalker wirklich nach dieser Balleroberung eben im Zentrum mit allem Personal nach vorne sprinten. Das ist auch hier der Unterschied. Der Club schaut zu, Chamra, Kastrop, Usun, was weiß ich wer, Schleimer, braucht alles ein bisschen, bis er sich nach hinten bewegt. Schalke sprintet eben los direkt und deswegen sind sie dann am Ende in Überzahl in der Box. Dann kommt Karaman zum Abschluss und das macht er gut. Und das ist dann eben der Unterschied, warum es 1-0 steht. Und das so viel mal dazu.
Ja, du sagst es eben, Schalke intensiver. Und was mir dann auch bei den Nürnbergern nicht gefallen hat, wir haben es ja schon erwähnt, dieses zweite Bälle, da ist natürlich dann auch ein Flick im Fokus, der dann auch viele Defensivduelle führen musste. 12 an der Zahl ist ein relativ hoher Wert für ihn und er gewinnt eben nur 4. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine Zahl, die das widerspiegelt, dass der Club eben diese kleinen Duelle gewinnt, hat ja auch Fiel danach im Spiel gesagt, es waren diese kleinen Dinge, die dann große Wirkungen hatten aufs Nürnberger Spiel, nicht nur in der Defensive, sondern hast du ja auch schon gesagt, in der Offensive, wo man immer wieder in aussichtsreichen Positionen war, war ja auch vor dem 2-0 beispielsweise so.
Ja, genau. Mit Schleimer. Das war vom Elfmeter, wo eigentlich der Club das ist eigentlich schon eine Situation, wo eine gute Torschance daraus entstehen kann, wo Schleimer da vor der Schalker Box gefunden wird, aber halt einfach einen absoluten Scheißkontakt hat, verliert den Ball und dann zack, Umschaltspiel, Elfmeter. Ob das dann einer war, ich bin ehrlich, ich habe es nicht nochmal gesehen. Manche sagen, es war nicht mal zwingend einer, aber es glaube ich jetzt auch.
Ich für mich war es einer. Also okay. War Ball dabei, aber ich finde, also zurücknehmen kannst du den dann nicht mehr.
Ist glaube ich auch egal, vor allem da er nicht reingeht. Ja. Aber das ist halt auch so eine Szene, die es einfach beschreibt. Das 2-0 ist ja dann auch das i-Tüpfelchen, auch wieder ein Ballverlust im Spielaufbau. Und das sind so die, aus meiner Sicht, so die Themen des Spiels, die halt den Unterschied machen. Schalke, fußballerisch mit Sicherheit nicht besser, aber eben halt in den entscheidenden Momenten dann mit den einfachen, richtigen Lösungen. Okay. Und Nürnberg scheitert letztendlich mal wieder an sich selbst, so würde ich es
beschreiben. Ja, und es war ja auch nicht nur dass du den Gegner dadurch einlädst zu Konterangriffen, sondern dass du dir wirklich viele Situationen verbaut hast, die wirklich vielversprechend waren. Ich glaube, erste Halbzeit war es mal, als Chamra gut auftritt aus der eigenen Hälfte, dann diesen Schalker Mannorientierungen mal entgeht, dann durchmarschieren kann. Sieht man auch den Nachteil an diesem mannorientierten Spiel, dann ist eben viel Raum. Dribbelt dann gut an Richtung 16er und legt dann raus zu Goller, der eigentlich freie Bahn hat, aber eben in den Rücken. Und das sind eben diese kleinen Fehler, die dann große Wirkungen haben, die dir eben keine Top-Chance dann geben. Und das war eben häufiger in dieser Partie so der Fall, dass der Club immer wieder diese kleinen Fehler begangen hat und auch deswegen viel zu wenig in die Box gekommen ist. War auch ein Kritikpunkt von Christian Fehl, dass man die Box zu wenig attackiert hat. Wenn man jetzt mal auf die Statistik schaut, 18-17 Schüsse pro Schalke, also 17 Schüsse für den FCN, durchaus kein schlechter Wert. Ich glaube, so viele Schüsse hatte man seit Monaten nicht mehr. Allerdings nur 1,2 Expected Goals ist dann schon relativ geringer Wert für 17 Schüsse und eben von diesen 17 Schüssen nur 6 in der Box. Also zeigt nochmal, dass relativ wenig gute Chancen da waren. Auf der anderen Seite Schalke, von diesen 18 Schüssen waren 11 in der Box. Also haben es dann deutlich besser gemacht. Im letzten Drittel waren dann deutlich wuchtiger, auch Expected Goals 2,7. Klar, Elfmeter immer ein großer Anteil, aber auch ohne den Elfmeter dann knapp 2 Expected Goals. Also Schalke dann da auch wirklich gefährlicher im letzten Drittel. Und deswegen war es dann am Ende für mich schon ein verdienter Sieg für Schalke, weil der FCN einfach wenig Torchancen hatte. Die beste Chance war eigentlich Usun nach knapp einer Stunde, als er von halb rechts außerhalb des 16ers Müller prüft, der wirklich sehr stark pariert. Aber auch das war keine Chance, wo du sagst, den muss er machen. Und deswegen bis zum 2-0 auch wenig Zwingendes für den FCN.
Ja, bin ich an sich auf jeden Fall bei dir. Bei Schalke, wen man hervorheben muss, allgemein ja Schalke extrem viel über den Flügel gespielt, ne, ja auch durchs Zentrum eigentlich nie Lösungen gesucht, auch wenn man sich anschaut, Seguin, den ich sehr gut fand, der sich auch mit dem 2:0 belohnt hat. Ja, aber er steht da alleine irgendwo im Sechserraum, den will man auch gar nicht finden, man will ja eigentlich den Ball irgendwie schnell dann über außen nach vorne bringen. Und einer dieser Spieler, der eben auch dafür gesorgt hat, dass das gut funktioniert hat, war Kabadai, der über rechts gespielt hat, der für Uedraogo reinkam, der verletzt wieder gefehlt hat. Am Ende 7 Dribblings begannen und zugleich eben auch 14 Defensivduelle, die meisten des Spiels absolviert. Also er hat da wirklich eine absolute Energieleistung gezeigt, wirklich einen Top-Auftritt. Nürnberger Linksverteidiger Nathaniel Brown da doch das ein oder andere Problem gehabt. Das ist auf jeden Fall noch ein Spieler, den ich hervorheben würde, weil er einfach ja, diese Intensität, auch diese Bereitschaft in beide Richtungen hart zu arbeiten, das hat geklappt. Klappt vielleicht an sich nicht jede Aktion bei ihm, aber wirklich diese Intensität, die lebt er oder hat er jetzt eben am Samstag vorgelebt. Und deswegen würde ich ihn nochmal hervorheben bei den Schalkern.
Ja, beim Club hätte ich dann auch einen Spieler hervorzuheben. Klar, Can Usu natürlich wieder sehr aktiv, hat sich auch immer wieder ins Mittelfeld fallen lassen, hat da Bälle abgeholt, hat da Drucksituationen gelöst, nicht beim 1:0. Aber ich wollte eigentlich auf Schleimer hinaus, der sich seit Berlin in die Startelf gespielt hat, dem ja nicht gerade, sag ich mal, das größte Talent nachgesagt wird, aber man muss sagen, er macht es wirklich immer wieder sehr gut, sehr fleißig und auch in dieser Partie wieder die meisten Kilometer beim Club abgespult, meisten Balleroberungen nach Horn beim ersten FCN und ja, auch 4 Schüsse, also wirklich wieder sehr aktiv und ja, ich glaube, viele Fans würden sich den Einsatz von Schleimer wünschen, wenn auf Nürnberger Seiten.
Kann man so sagen, darf man gespannt sein, wie es nächste Woche dann ausschaut, ob er da wieder in der Startelf stehen wird. Aktuell Nürnberg jetzt auf Platz 11 mit 37 Punkten, 6 Punkte vor Hansa Rostock, also auf Platz 16 auf den Relegationsplatz. Bleibe ich dabei, da wird nichts mehr passieren, auch wenn der ein oder andere Nürnberger Angst hat. Nächste Woche, um diesen Klassenerhalt, diese 40 Punkte dann auch wirklich einzutüten, könnte man einen Dreier holen. Die Möglichkeit ist durchaus da im Heimspiel gegen den SC Paderborn. Auf der anderen Seite Schalke, 2 Punkte weniger, ein Platz unter Nürnberg, 35 Punkte auf Platz 12, 4 Punkte Vorsprung auf Rostock, Braunschweig und Wien Wiesbaden. Also schon ein extrem wichtiger Heimsieg. Nächste Woche, ja auch nicht unmöglich danach zu legen, man spielt bei der SV Elversberg, die ja jetzt ja, mit dem Dreier auf St. Pauli endgültig den Klassenerhalt eingetütet hat. Also ja, schauen wir mal, wie es da für Schalke aussieht. Am Sonntag fand das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 statt. Ja, vor dem Spiel zumindest beide ja durchaus noch mit einigen Zielen für die Saison. Am Ende 0:0. Stefan Leitl sagt, hilft keinem so recht weiter. Chronologie ist schnell erzählt, gibt ja kein Tor. 0:0, wenn ich mir jetzt so Passquote etc. anschaue, dann liest sich das auch alles gar nicht so gut. Klingt fast nach einem klassischen 0:0-Spiel. Auch Ron-Robert Zieler, Hannovers Torhüter und Kapitän, spricht davon, dass es ein typisches Derby war. Hart umkämpft, viele Zweikämpfe, fußballerische Qualität eher Mangelware. Und hatte auch selbst das Gefühl, dass man nicht ganz so befreit aufgespielt hat, wie man es eigentlich gewohnt ist. Christian, Frage an dich. Ja, war es wirklich so ein typisches 0:0, wo eigentlich keiner den Sieg so richtig verdient hatte?
Ja, tatsächlich. Also dieses Spiel hatte nichts anderes verdient als ein 0:0, weil ja einfach sehr wenig gefährliche Aktionen in diesem Spiel stattfanden. Die Braunschweiger haben es natürlich wieder versucht mit ihrem Kompaktstehen und Kontern in ihrem 3-5-2. Wichtig durchaus, dass Bicacic wieder zurück war in der Innenverteidigung als zentraler Mann. Auch Kaufmann ist zurück in die Startelf gekehrt. Ansonsten keine Änderungen bei den Braunschweigern. Auf der anderen Seite bei Hannover, die wieder im 3-4-1-2 agiert haben, gleich 4 Änderungen. Dem, Kunze, Schaub und Teuchert neu in der Partie, weil man eben auch viele Verletzungssorgen hatte. Ja, Braunschweig durchaus etwas nervös zu Beginn in diesem Derby, was ja dann durchaus eine Wichtigkeit nicht nur aufgrund der Tabelle, sondern auch aufgrund der Stimmung rund um den Verein hat. Ja, war nicht der beste Start, aber ja, haben dann trotzdem relativ schnell ins Spiel gefunden. 96 zwar mit besserer Anfangsphase, aber es war mehr oder weniger ein Abtasten in dieser ersten Halbzeit. War ziemlich ausgeglichen, was den Ballbesitz angeht. rund 50-50. Passquoten waren überhaupt nicht gut. 70% bei Braunschweig, 75% bei Hannover. Also da gab es wirklich kaum mal Spiel durchs Zentrum. Viele lange Bälle, 22% lange Pässe.
Sagt auch Stefan Leitl, übrigens Hannovers Trainer, dass es einfach zu viele lange Bälle waren. Und er sagt aber auch gleichzeitig, dass man ja diesen Druck, der da auf dem Kessel war, einfach gesehen hat in bestimmten Situationen, dass man lieber den sicheren Pass gespielt hat und meint damit wahrscheinlich eben auch diese vielen vertikalen oder nicht vertikalen, diese vielen langen Bälle, die eben nicht so zum Erfolg geführt haben. Das ist auf jeden Fall auch ein klarer Kritikpunkt von ihm.
Ja, das wirkte tatsächlich etwas so, als ob beide Mannschaften etwas gehemmt wären. Hannover verstehe ich nur bedingt. Man ist ja ziemlich im Schatten da im Aufstiegsrennen, also hat eigentlich nicht viel zu verlieren. Also deswegen wäre da durchaus mehr Mut angebracht gewesen. Wie gesagt, viele lange Bälle, auch wenn ich mir Pässe ins letzte Drittel anschaue, in der ersten Halbzeit 11-12. Also erstens sehr wenig und zweitens ziemlich ausgeglichen und deswegen auch Expected Goals 0,18 zu 0,12, 4-3 Schüsse. Also ja, war fast nichts los. Zweite Halbzeit ging es dann etwas besser los. Bicakcic da mit einer Chance nach Ecke, auch das eher nur eine Halbchance. Dann auch nach 60 Minuten Teuchert mal mit einer Chance aus dem Rückraum. Ist dann mal ein Angriff der Hannoveraner über den rechten Flügel gelungen. Ablage in den Rückraum. Teuchert kann dann aus rund 16 Metern abziehen. Auch noch leicht abgefälscht, also gut pariert von Hofmann, Torben Hofmann, dem Braunschweiger Keeper. Was dann auch noch ein bisschen Schwung gebracht hat bei den Hannoveranern, war Gindorf, der Top-Torjäger der zweiten Mannschaft von Hannover in der Regionalliga. Hatte dann auch tatsächlich so ziemlich die einzige Großchance in dieser Partie, war dann tatsächlich mal ein Hannoveraner Konter nach einer Ecke von Braunschweig, müsste das gewesen sein. Teuchert, der dann rüberlegt und Gindorf alleine vor Hofmann. Allerdings Hofmann bleibt dann auch hier stabil, auch hier wieder gut reagiert. Und deswegen, ja, wenn man solche Chancen eben liegen lässt in so einem chancenarmen Spiel, dann geht es einfach 0-0 aus, geht nicht anders. Braunschweig dann auch nochmal mit einer Chance kurz vor Ende mit Helgason war dann schon zum Schluss etwas packender, aber wie gesagt, ohne die großen Chancen war mehr ein Spiel, das zwischen den Strafräumen stattfand, viel auf zweite Bälle, wenig Spielkultur, beide wollten da nicht in den Druck reinspielen, wollten die Pressinglinie des Gegners überspielen. Leitl hat dann auch gesagt, Aufbau war verbesserungswürdig. Im Übergangsbereich war es dann okay, aber auch dann im letzten Drittel hat es dann wieder gefehlt. Deswegen die Null-Tore auf beiden Seiten. Auch hier nochmal die Statistik zum Ende des Spiels. 0,6 zu 0,6 Expected Goals. Also wie gesagt, ein Ergebnis, das absolut in Ordnung geht. Und ja, auch hier nochmal 64 Luftduelle. Das ist ein überdurchschnittlicher Wert. Zeigt auch nochmal, dass viel eben hohe Pässe gespielt wurden. Ein paar Spieler, die vielleicht noch herauszuheben sind. Kunze, der da die meisten Ballaktionen bei Hannover hatte, hat da viel probiert. Bei Braunschweiger Donkor über seine linke Seite immer wieder aktiv. Auch gegen den Ball. Krause sehr wichtig mit 19 Balleroberungen. RMB mit den meisten auf dem Platz mit 22. Ja, das waren so die Top-Werte dieser Partie und wenn man solche Top-Werte eben auspacken muss und nicht etwa die Schüsse, Dribblings oder sonst was, dann weiß man eben, was los war.
Ja, bestätigt auch das, was sämtliche Beteiligten zum Spiel sagen. Braunschweig-Coach Daniel Scherning spricht eben auch davon, nervös angefangen, wie du es gesagt hast, zweite Halbzeit mehr Tempo im Spiel, Möglichkeiten auf beiden Seiten. Sagt selbst, dass ein gerechtes Unentschieden war. Ich glaube, einige Hannoveraner haben sich schon näher dran gesehen. Mittelfeldmann Fabian Kunze zum Beispiel sagt, dass man seine Chancen hatte, ja, dass man sich ein paar Mal ganz gut durchkombiniert hat, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und dann muss man halt einfach mal einen draus machen. Und Stefan Leitl sagt auch, dass Hannover vermutlich die ein oder andere bessere Chance hatte, um das Spiel zu gewinnen. Aber er sagt eben auch, es ist am Ende ein Unentschieden, das keinem so recht weiterhilft. Wobei man ehrlich sagen muss, Braunschweig hilft schon ein bisschen weiter, denn mit dem Punkt ist man immerhin auf Platz 15, ohne den wäre man auf Platz 16, also da unten zählt wirklich jeder Punkt. Ja, 31 Punkte, 2 Punkte vor Kaiserslautern und wie gesagt, mittendrin statt nur dabei, da zählt jeder Punkt, ich habe es gesagt, 3 Punkte müssen wahrscheinlich ja nächste Woche in Osnabrück, wäre auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, sich da ein kleines Polster vielleicht sogar anzusammeln, je nachdem, was eben Rostock und die Konkurrenz machen. Auf der anderen Seite Hannover 96, Platz 5 zwar, alles in Ordnung, aber eben durch diese 2 verlorenen Punkte, jetzt 7 Punkte auf Fortuna Düsseldorf, hinterher 5 Spieltage noch zu gehen. Also ja, wenn man da noch Aufstiegsambitionen gehegt hatte, dann kann man das wahrscheinlich jetzt der Vergangenheit anheften. Nächste Woche dann auch kein leichtes Spiel daheim gegen St. Pauli. Wird auf jeden Fall auch interessant, wie Hannover die Saison beendet. Wird, glaube ich, auch ganz wichtig sein, so für die Stimmung im Umfeld und für den einen oder anderen Verantwortlichen, der ja in der Saison schon von mehr geträumt hat und sich erhofft hat. Aber ja, schauen wir mal erstmal, wie es nächste Woche gegen St. Pauli wird.
Kommen wir zur torreichsten Partie an diesem 29. Spieltag. Der FC St. Pauli vor diesem Spieltag Tabellenführer verliert überraschenderweise gegen den Aufsteiger, gegen die SV Elversberg mit 3-4, ein furioses Spiel, das erst relativ spät so richtig in die Gänge kam, zumindest was das Torschießen angeht. 40. Minute Johannes Eggestein mit dem 1-0, mit dem der FC St. Pauli in der Halbzeit erstmal verweilen konnte. Und dann kurz nach der Halbzeit, 52. Minute, Maurice Neubauer mit dem Ausgleich für den Aufsteiger. Hartl dann wieder mit der Antwort, 69. Minute, 2-1 für den FC St. Pauli. Und dann wurde es wild, nur eine Minute später Josef Boyamba mit dem Ausgleich, 2-2, 81. Minute Paul Wanner, 3-2 für die SV Elversberg und Hugo van der Merschen nur 2 Minuten später mit dem 4-2 für die SV Elversberg. Der FC St. Pauli konnte dann nochmal in der Nachspielzeit durch Jackson Irwin reinkommen in die Partie, war dann allerdings zu spät. St. Pauli verliert zum ersten Mal in dieser Saison 2 Spiele in Folge und wir konnten am Millerntor die torreichste Halbzeit seit fast 13 Jahren sehen, also war ordentlich etwas geboten. Ja, wenn ich mir so die Eingangs- oder die Abschlussstatements eines Spiels von Fabian Hürzeler in den letzten Wochen vor Augen führe, dann ja, gibt es immer wieder eine ähnliche Aussage, nämlich, dass der Gegner besser ins Spiel gekommen ist und es war auch in dieser Partie wieder so.
Ja, war definitiv so. Ganze erste Halbzeit geht eigentlich recht klar an Elversberg, die da wirklich einen guten Plan auch hatten, ein bisschen überraschend aus meiner Sicht. Mit der Raute im Mittelfeld gegen den Ball agiert, wirklich 4-2, das Ganze aber recht offensiv interpretiert. Rochel zum Beispiel war da Achter, ist eigentlich ein recht klarer Offensivspieler, also für ihn auch eine neue Rolle. Und das Ganze hat man offensiv interpretiert, ansonsten haben sie es aber eher, ja, zumindest gegen den Ball schon tiefer verteidigt als sonst, ganz klar. Ziel mit der Raute war, das Zentrum zu verdichten, was gegen St. Pauli Sinn macht, was auch nichts Neues ist. Gefühlt jedes Spiel sage ich es, der Gegner hat versucht, das Zentrum zu verdichten. Ansonsten sage ich aber oft, dass St. Pauli gut Lösungen gefunden hat über den Flügel. Und das kann ich heute wirklich nicht sagen. Das war nämlich absolut nicht der Fall. Ja, wie gesagt, wenn der Gegner im Zentrum zumacht, dann hast du immer Raum am Flügel. Und wenn du dann den Gegner auf die Seite lockst, hast du auch Raum für Verlagerungen theoretisch. Das hat aber St. Pauli einfach schlecht gemacht an diesem Tag, eben schon von Anfang an. Ja, einfach zu ungeduldig gewesen. Dann wollten, wenn der Ball oft auf rechts war, dann haben sie versucht, das irgendwie Linie durchzuspielen, hat wirklich die Geduld gefehlt. Deswegen dann viele Ballverluste. Und das ging früh los, 112 Ballverluste insgesamt. Nur zweimal hatte St. Pauli mehr in dieser Saison. Spricht auf jeden Fall für sich. Und ja, Elversberg dann nach Balleroberung sind sie dann wieder ins 4-2-3-1, was sie sonst eigentlich öfter spielen, geswitcht, da dann immer schnell den Ball auf die Flügel, ganz viele Sprints in die Tiefe und es ging recht früh los, will jetzt gar nicht jeden dieser, es waren nämlich, ich glaube es waren 10 Abschlüsse in der ersten Halbzeit für Elversberg, das finde ich schon immens und da waren wirklich etliche gefährliche Situationen dabei und da kann man sich wirklich bei Torhüter Vasil bedanken, dass da keiner davon rein ist. Denn, ja, wie du es gesagt hast, Elversberg war wirklich von Anfang an richtig gut drin. Und deswegen hatte St. Pauli ja Glück, dass sie da lange Zeit ohne Gegentor blieben.
Ja, das sollte sich dann allerdings in der zweiten Halbzeit noch bestraft machen. Fabian Hützeler ließ nach der Partie kein gutes Haar bei seiner Mannschaft. Sprach davon, dass man nie so wirklich die Spielkontrolle bekommen hat, viel zu ungeduldig gespielt hat. Gegenpressing war nicht so, wie er es sich vorstellt und auch die Restverteidigung hat nicht gestimmt und dann kommt eben so ein Ergebnis aus, wie es rausgekommen ist. Man geht 1-0 in Führung, dann doch überraschend, dass sich der Tabellenführer so ein Spiel nochmal aus der Hand nehmen lässt, auch wenn es bis dato keine gute Partie war.
Definitiv, ich dachte auch 1-0, okay, läuft schon irgendwie Spitzenreiter halt, Spitzenteam gegen Elversberg. Ja, und die Ecke, muss man sagen, das ist ja auch eine Qualität von St. Pauli. Die Ecke ist dann auch wieder richtig gut einstudiert. Smith bringt den Ball da flach rein auf den kurzen Pfosten. Metz und Metcalf stehen auf diesem kurzen Pfosten positioniert, ziehen dann aber weg. Damit auch die Gegenspieler. Eggestein spritzt dann dafür rein, ist als erster im Ball, Tor. War eine gute Variante, das war aber auch eine der wenigen guten Situationen eben von St. Pauli nach vorne. Weil neben dem, was er berechtigterweise kritisiert hat, dieses fehlende Rückwärtsverteidigen, Gegenpressing, was ja sonst immer die Basis ist, wirklich, dass man eben viel zu null spielt und wenig Gegentore zumindest kassiert. Das war diesmal gar nicht der Fall. Zu ungeduldig eben im Spiel nach vorne. Auch Eric Smith hat extrem viele lange Bälle gespielt, anders als sonst. Und deswegen, ja, Elversberg ist gut im Umschalten. Und in der ersten Halbzeit, bin ich der Meinung, muss Elversberg eigentlich schon 2-3 Tore machen. Und das Verrückte am Fußball ist halt, dass dann in der zweiten Halbzeit Elversberg 4 Abschlüsse hat und da machen sie dann 4 Tore. Das finde ich, ist immer das Kuriose.
Ja, Fußball eben, eigentlich selten logisch.
Selten logisch, aber irgendwie auch doch, keine Ahnung.
Ja, und deswegen, ich glaube, wichtig für Elversberg war eben dann dieses Timing, dass sie eben
der schnelle
Ausgleich, immer den St. Paulianern wehgetan haben, wenn sie nicht unbedingt damit gerechnet haben. Hürzeler spricht auch davon, dass das 1-1 dann mehr oder weniger aus dem Nichts war. Und man danach eine gute Phase hatte und auch dann wieder Elversberg die Antwort fand.
Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ich finde eigentlich, dass St. Pauli Anfang zweiter Halbzeit schon ein bisschen besser war. Das 2-1 ist in der Phase dann auch verdient von Hartl, aber auch vorher das 1-1 soll trotzdem nicht drüber hinwegtäuschen, dass man gegen den Ball schon Probleme hatte. Ja, 52. Minute, 1-1, Ausgangssituation, hoher Ball. 3 St. Pauli-Spieler stehen außen rum, aber keiner geht wirklich aktiv drauf. Elversberg ist schneller da, spielt es dann sehr gut mit jeweils einem Kontakt durch. Neubauer, Linksverteidiger, trifft zum 1-1. Und wie gesagt, dann St. Pauli eigentlich ganz okay drin, macht dann das 2-1, aber hat eben nur ganz kurz Bestand. Denn Elversberg hat Zeit im Spielaufbau. Ja, kein Druck von St. Pauli da im Zentrum. Schöner Diagonalball auf Boyamba. Der läuft Saliakas davon, schaut nicht gut aus, 2-2. 2-3 ist dann auch wieder ein Tor, das du nicht kriegen darfst, das St. Pauli normalerweise auch nicht bekommt. Ist wieder über links ein Ball, einfach in die Tiefe, wirklich ein langer Ball. Saliaka schaut diesmal gegen Martinovic schlecht aus, der steckt durch auf Wanner, der macht das 2-3. Und das 2-4 ist dann eben eine Umschaltaktion von Van der Mersch, was aber auch zeigt, ja, Van der Mersch, auch Außenverteidiger wie Neubauer, beide machen ein Tor, zeigt auch, dass Elversberg da wirklich immer mit viel Personal, mit viel Wucht, mit viel Intensität nach vorne gesprintet ist. Und zeigt auch einfach, wie viel Bock an sich Elversberg hatte, da nach vorne zu kommen. Und klar, dann hinten raus fällt es 3-4 durch Irvine. Aber ja, war dann auch nicht mehr als Ergebnis Kosmetik. Und deswegen ist es eine verdiente Niederlage, die aus meiner Sicht schon ein paar Fragen aufwirft bei St. Pauli. Will da kein Fass aufmachen, weil es jetzt die erste Heimniederlage war und auch das erste Spiel in der Art und Weise, wo es halt einfach wo halt wenig gepasst hat, aber da noch ein paar Statistiken vielleicht. St. Pauli hatte 42 Ballbesitzangriffe, bringt 10 davon zum Abschluss, das ist okay, das will ich auch gar nicht weiter kritisieren. Aber Elversberg hat 17 Ballbesitzangriffe, ja, also 17 aus dem Spielaufbau, was initiiert und kommt auch 10 Mal zum Abschluss. Zeigt eben, dass St. Pauli wirklich die Bereitschaft gegen den Ball nicht so da war, die Kompaktheit gar nicht war. Da war, ich finde, St. Pauli hatte da wirklich sehr große Probleme zwischen den Linien, oft das Zentrum nicht gut geschlossen, ja, bei Diagonalbällen sehr verwundbar gewesen, also es hat sich wirklich durchgezogen und deswegen, ja, muss man sagen, zum einen Elversberg, Horst Steffen, mutiger Plan da mit der Raute und das Ganze sehr offensiv zu interpretieren, das hat gut funktioniert gegen den Ball. Ich glaube, dass wenn St. Pauli einen besseren Tag hat, dann kann St. Pauli ja auch mehr als 3 Tore erzielen, weil Elversberg dir schon dann da auch mal was angeboten hätte bei Verlagerungen und sonst was. Aber ja, hat St. Pauli an dem Tag nicht geschafft. Und deswegen, ja, Elversberg hat am Ende 10 Schüsse, Abschlüsse alleine aufs Tor. Und dann können auch mal 4 Tore reingehen. Und deswegen auf jeden Fall kein unverdienter Sieg für Elversberg, die jetzt den Klassenerhalt endgültig feiern dürfen. Und bei St. Pauli hingegen bin ich gespannt, ob es nächste Woche wieder stabiler ist. Ich gehe eigentlich davon aus, aber ja, lass mich da gerne überraschen.
Ja, SVE-Trainer dementsprechend zufrieden nach einem Auswärtssieg beim Tabellenführer. Hat gesagt, ja, seine Mannschaft musste viel verteidigen, aber man hat eben auch gut umgeschaltet. Und ja, am Ende hat ihm auch die Art und Weise gefallen, wie man dieses Spiel gewinnen konnte. Elversberg, du hast es schon gesagt, ist jetzt endgültig der Klassenerhalt, 39 Punkte, Rang 10. Nächste Woche geht es dann zu Hause gegen Schalke 04. Beim FC St. Pauli hingegen, ja, eine etwas spannende Phase, muss man sagen. Zum ersten Mal zwei Niederlagen in Folge dazu, die dritte Niederlage aus den letzten 6 Spielen. Man hat jetzt die Tabellenführung verloren, ist allerdings noch kein großes Drama. Man hat 5 Punkte Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf, den Drittplatzierten. Allerdings, du hast es auch schon erwähnt, nächste Woche Hannover, in Hannover keine leichte Aufgabe. Dann 2 Wochen später noch beim Stadtrivalen, beim HSV. Also ja, die Fortuna ist gut drauf und St. Pauli muss da jetzt auf jeden Fall wieder Antworten finden. Und es könnte vielleicht die kritischste Phase bisher in der Saison werden, auch wenn, auch das muss man nochmal betonen, es sind noch 5 Punkte Vorsprung und St. Pauli hat alles in der eigenen Hand.
Kommen wir zur letzten Partie. Der FC Magdeburg empfing den Hamburger Sportverein, am Ende ein 2:2, das aber durchaus kurios zustande kam. In der 24. Minute flog HSV-Innenverteidiger Ramos mit Rot vom Platz. Den darauf folgenden Elfmeter verwandelte El Hankouri zum 1:0. Das Ganze wiederholte sich in der 45+7. Minute erneut El Hankouri per Elfmeter zum 2:0. In Unterzahl 0:2 hinten deutete wenig auf ein Comeback des HSV hin. Aber Kapitän Schonlau brachte in der 67. Minute seine Farben nochmal ran und tatsächlich nach einem Sturmlauf, kann man sagen, in der 90+4 Jonas Meffert mit dem 2:2, das am Ende auf jeden Fall in Ordnung geht aus meiner Sicht. Ja, FC Magdeburg 2:0 geführt, ein Mann mehr. Bin mir sicher, das Ganze fühlt sich nicht nach einem gewonnenen Punkt an, sondern nach einem verlorenen Punkt. Für dich am Ende das Unentschieden auch trotzdem das verdiente Ergebnis?
Ja, kann man, glaube ich, schlussendlich schon so sagen, weil es eben eine sehr starke zweite Halbzeit des HSV war, zu 10. Also ja, durchaus überraschend, dass man da dann nochmal zurückkommt. Aber trotzdem am Ende, glaube ich, ein Ergebnis, mit dem beide unzufrieden sind. Magdeburg, wie gesagt, 2 Tore vorne, wären unheimlich wichtige 3 Punkte im Abstiegskampf gewesen. Genauso hätte der HSV diese 3 Punkte gebraucht, um an Düsseldorf dran zu bleiben. So verliert man jetzt 2 Punkte. Also wie gesagt, ein Spiel, das keinen so richtig zufrieden stellt. Ich fand, der HSV war zu Beginn eigentlich gar nicht mal schlecht drin, haben wieder im 4-3-3 agiert mit Königsdörfer und Nemeth vorne, Jatta auf rechts. Gab insgesamt 4 Änderungen, Ramos, Muheim, Ferrei und Jatta kamen neu rein. Magdeburg auf der anderen Seite in ihrem gewohnten 3-4-3, beziehungsweise dann mit Ball ein 4-2-3-1. Interessant war diesmal Gnacker, der die El-Fadli-Rolle gespielt hat. Ansonsten auch mit 4 Änderungen, Hoti, Kondé, El Hankouri und Teixeira kamen rein. Und ja, wie gesagt, der HSV kam meiner Meinung nach nicht schlecht rein. Nemeth hat da immer wieder gut Bälle festgemacht. Ferrei um ihn herum im Rückraum, auch Benesch immer wieder mit Platz. Und haben sich da die ein oder andere gute Chance rausgespielt, auch gut kombiniert über den Flügel, dann immer wieder in den Rückraum gelegt. Benesch da mit einer guten Chance. Und ja, es sah eigentlich nach einem relativ ordentlichen HSV-Auswärtsauftritt aus. Der hätte vielleicht mit 3 Punkten am Ende belohnt werden können, wenn allerdings ja das Spiel nicht anders gelaufen wäre.
Ja, definitiv. Ich beide habe es auch so gesehen, dass der HSV gut reinkam. Ja, Magdeburg versucht hoch zu pressen, aber der HSV hat sich dagegen die häufigen Mannorientierungen gut befreien können in der Anfangsphase. Dann ist es aus meiner Sicht ein paar Minuten geplätschert, das Spiel. Und dann eben diese viel diskutierte Szene, das 1:0, der Elfmeter und die damit verbundene rote Karte von Ramos, die natürlich das Spiel schon maßgeblich beeinflussen. Aber, und da hatten wir es vor der Partie jetzt unter uns auch schon kurz drüber, die Entstehung ist aus meiner Sicht kein Zufall. Du meintest, der Baumgart meinte nach dem Spiel, dass sie keine Probleme wirklich damit hatten, diese Chips.
Er hat es zumindest nicht mehrfach gesehen.
Also er meinte, es war kein mehrfachen Probleme, diese Chipbälle hinter die Hamburger Abwehr zu verteidigen. Wir beide sehen es, glaube ich, ein bisschen anders.
Ich habe fast nichts anderes gesehen.
Also ich auch, wenn Magdeburg gefährlich wurde, dann eigentlich nur so. Also es ist für mich offensichtlich, dass der Magdeburger Plan war, den HSV ein bisschen rauszulocken und dann eben wirklich die Tiefe zu belaufen hinter die Kette. Natürlich mit Schuler im Sturm hast du natürlich auch einen Spieler, der Physis und Tempo mitbringt. Und so entsteht auch das 1:0. Klar, also über das Foul, da kann man mit Sicherheit diskutieren. Da verstehe ich auch jeden HSV-Fan, der sagt, das ist kein Foul, das ist damit auch kein Rot. Also, ja, wie gesagt, da verstehe ich alle. Aber die Entstehung ist, wie gesagt, kein Zufall. Und natürlich wichtiges Tor für Magdeburg. Mit dem 1-0 auch diesen Torlosfluch gebrochen, den wir ja letzte Woche thematisiert hatten. Letzte Tor war im Heimspiel gegen Schalke in der ersten Halbzeit, was gefühlt noch
im Winter war.
Ja, gefühlt echt noch im Winter. Also, ja, aber wie gesagt, Entstehung muss man halt auch sagen, da kann man auch den Finger in die Wunde legen, denn ja, kein Zugriff da im versuchten hohen Pressing und Condé spielt dann einen starken Chipball und so entsteht das Ganze dann eben. Und damit ist das Spiel dann natürlich ja, extrem beeinflusst. HSV dann Ambrosius gebracht für Ferrei, dann im 4-4-1 verteidigt und man muss aber auch sagen, das hat gar nicht so schlecht funktioniert.
Ja, wie gesagt, der HSV hat es über weite Strecken der Partie eigentlich nicht schlecht gemacht, nur eben, das war das Problem und das, wie gesagt, es war mehrfach zu sehen, ich glaube, da gibt es eigentlich gar nichts zu diskutieren. Fiel ja dann auch wieder das 2-0 eben mit so einem langen Ball hinter die Kette, diesmal von Knacker auf Bell-Bell. Raab stürmt dann raus, auch mit keinem guten Timing und ja, räumt ihn dann ab und dann gibt es eben den Elfmeter zum 2-0 und zwischen dem 1-0 und 2-0, auch da gab es wieder mal so eine Szene, auch hier wieder langer Pass Richtung
Artig auf Schuler, ne?
Genau, Schuler und auch hier wieder eine große Chance, also das war offensichtlich ein großes Problem in dieser ersten Halbzeit. Der Hamburger, die sich, wie du schon sagst, teilweise haben rauslocken lassen. Magdeburg hat es dann eben auch stark bespielt, auch starke Läufe immer wieder von Schuler. Ja, und eigentlich, sage ich mal, ein ordentlicher HSV bringt sich dann mit dieser roten Karte eben ins Hintertreffen. Wie gesagt, ist auch diskutabel, aber dann stehst du eben jetzt mit 10 Mann und einem 0-2 auswärts bei Magdeburg da. Und umso beeindruckender, muss man dann auch sagen, war dann die Reaktion der Mannschaft.
Ja, definitiv. Zweite Halbzeit ist, glaube ich, wirklich was, auch wenn die Tabellensituation jetzt nicht rosig ist, aber trotzdem, ich glaube, Steffen Baumgart, der ja oft von Mentalität redet, ist sehr zufrieden mit dieser zweiten Halbzeit und das verstehe ich auch. Der HSV hat es gut gemacht, auch wenn Magdeburg Anfang zweiter Halbzeit natürlich schon ja, etwas mehr Kontrolle noch hatte, auch nichts zugelassen. Aber was man auch sagen muss, Magdeburg, außer diese Chipbälle in die Tiefe, war dann wenig. Ja, Spiel zwar kontrolliert, aber aus meiner Sicht eben auch nicht mehr gefährlich geworden. Also das ist auf jeden Fall was, was man sich ankreiden muss, dass man da dann zu sehr Führung wahrscheinlich irgendwie verwalten wollte. Das ist was, was Magdeburg auch nicht wirklich
kann. Ja, da hat auch Titz gemeint, dass da eigentlich, sag ich mal, die Möglichkeit da gewesen wäre, kurz nach der Halbzeit aufs 3-0 zu gehen. Aber sind sie eben letztendlich nicht, was dann ein fataler Fehler war.
Ja, definitiv. Also ganz interessant fand ich, über links hatten sie immer so ein Wechselspiel zwischen Artig und Bell-Bell. Einer ist immer nach innen gezogen, einer nach außen. Das war ganz gut, hat aber auch kaum für Gefahr gesorgt. Und ja, der HSV, muss man sagen, für mich auch entscheidend natürlich die Wechsel dann, Dompe rein, Glatzel rein. Da merkst du, dass es dann schon eine andere Qualität als vielleicht auch vorher, zumindest ganz andere Spielertypen. Dompe da, also Dompe, Wahnsinn, aus meiner Sicht absolut den Unterschied gemacht. Der HSV dann auch viel über ihn gespielt, über linke Seite. Muheim viel angeschoben. Muheim hat 3 Großchancen vorbereitet und eben aus meiner Sicht Jean-Luc Dompe, absoluter Gamechanger. Ein paar Zahlen zu ihm: 7 von 7 Dribblings gewonnen, 6 Flanken gebracht, 4 progressive Läufe, 8 Bälle in die Box gespielt. Das sind Werte, die sind sogar top, wenn man sagen würde, der hat 90 Minuten gespielt, aber er hat ja nur eine gute halbe Stunde gespielt. Ja,
auch die Anzahl seiner Pässe war fast so hoch, wie als wenn er 90 Minuten gespielt
hat. 24, glaube ich.
Genau, so, richtig. So. Von denen hat er auch 20 an den Mann gebracht. Also zeigt auch, wie passiv der erste FC Magdeburg
dann wurde. Absolut. Und deswegen auch der HSV, dann irgendwann hat man gefühlt auch gar nicht mehr gemerkt, dass er einer weniger waren, weil Magdeburg nicht mehr geschafft, sein Spiel aufzuziehen. Der HSV dann gut schnell auch nach vorne gespielt, immer wieder gut 1-gegen-1-Situationen kreiert. Und auch sehr beeindruckend, finde ich, Anzahl an hohen Balleroberungen. Der HSV 21, Magdeburg 8. Also das ist, ja, bei aller Liebe, das darf eigentlich nicht sein aus Magdeburger Sicht.
Vor allem in der zweiten Halbzeit habe ich auch nochmal extra den Wert herausgeschrieben. Da waren es 15-3 für den HSV in Unterzahl.
Also, das ist
es geht nicht.
Ja, das geht wirklich nicht. Vor allem, wie gesagt, Magdeburg, diese 3 Punkte wären so wichtig gewesen. Aber ja, dem war nicht so, denn dann fällt irgendwann das 2-1 durch Schonlau, wo sie sich auch nicht zufällig über links durchspielen, Dompe auch beteiligt, dann Meffert, der auf Schonlau gibt. Und dann in der Folge war es aus meiner Sicht auch ein einziger Sturmlauf vom HSV.
Ja, der erste FC Magdeburg wurde dann viel zu passiv. Man ist eben nicht mehr hoch angelaufen, haben ja gerade die hohen Balleroberungen auch gezeigt, keine zweiten Bälle mehr gewonnen, also hatte wirklich kaum noch Zugriff aufs HSV-Spiel. Und dann gab es ja eigentlich zwischen 2-1 und 2-2 so ein richtiges Chancen-Potpourri des HSV, viel über die linke Seite, viel über den Flügel kreiert. Ich erinnere mich da an mehrere Chancen von Benesch, Glatzel mit dem Kopfball nach einer Muheim-Flanke, dann Reis auch nochmal an die Latte, ich glaube zweimal Alu war es dann in der zweiten Halbzeit, nochmal ein Muheim-Schuss, also wirklich sehr viele Chancen für den HSV, bis es dann eben ganz spät soweit war, als sich Reis da nochmal gut auf rechts durchsetzt, dann die Flanke bringt, auch ein bisschen Glück abgefälscht und dann am zweiten Pfosten landet der Ball beim Meffert, der einköpft zu diesem absolut verdienten 2-2. Ja, bitter, wie gesagt, für beide Mannschaften. Aber eben, muss man sagen, HSV wirklich starke zweite Halbzeit. 14-7 Schüsse, 1,3 zu 0,4 Expected Goals, 21-7 Flanken. Bestätigt auch nochmal diesen Flügelfokus. Wen ich da auch gut fand, war Benesch, der dann wirklich sehr viel Verantwortung übernommen hat da im Zentrum. Hat er auch die meisten Ballaktionen beim HSV. 6 Schüsse abgegeben, 3 Schussvorlagen. Ja, 9 seiner 13 Duelle gewonnen, 96% Passquote, nee, Quatsch, das war nicht Benesch, das war Schonlau, 9 seiner 13 Duelle gewonnen, 96% Passquote, auch er da mit einer guten Partie und ja, deswegen gute zweite Halbzeit des HSV, allerdings ja wenig hilfreich für die Tabelle, so ehrlich muss man auch sein.
So ehrlich muss man sein, denn Platz 4, 3 Punkte hinter Fortuna Düsseldorf, aber eben auch das um 14 schlechtere Torverhältnis, also die Fortuna muss auf jeden Fall noch zweimal patzen, damit der HSV, wenn man alle Spiele gewinnt, da vorbeiziehen kann. Aber wir alle wissen, in der zweiten Liga ist das durchaus möglich. Nächste Woche muss der HSV auf jeden Fall einen Dreier holen, um dran zu bleiben. Daheim gegen Holstein Kiel gibt auch leichtere Möglichkeiten, leichtere Gegner, aber ja, glaube ich, irrelevant. 3 Punkte müssen her. Auf der anderen Seite FC Magdeburg, Platz 13 klingt ganz okay, aber es sind nur 2 Punkte Vorsprung auf Hansa Rostock auf Platz 16. Also da ist man noch lange nicht durch, werden auf jeden Fall noch heiße Wochen. Und Hansa Rostock, ich habe sie gerade angesprochen, das ist eben auch der nächste Gegner der Titz 11. Da geht es am Sonntag zu einem sehr, sehr, sehr heißen Ritt, heißen Tanz nach Rostock gegen den 16. Ja, verlieren auf jeden Fall verboten. So viel zu den 9 Partien des 29. Spieltags. Ihr wisst natürlich, wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt, denn wir können die Sendung nicht zumachen, ohne den Stat der Woche zu erwähnen, den wir vor noch gar nicht allzu langer Zeit gehört hat. Christian präsentiert ihn euch nochmal.
Ja, richtig. Es sind nämlich diese 15 hohen Balleroberungen des HSV in der zweiten Halbzeit. Ja, schon ohne Unterzahl wäre das ein richtig starker Wert, aber eben in Unterzahl auswärts umso beeindruckender dieser Wert und zeigt nochmal, wie viel Gas der HSV in dieser zweiten Halbzeit gegeben hat.
Definitiv. Wir sind alle gespannt, wie viel Gas der HSV nächste Woche geben wird und allgemein, wie es nächste Wochenende wird. Der 30. Spieltag steht bevor. Du hast es schon vorhin gesagt, alle 6 Teams unten aus dem Abstiegskampf treffen direkt aufeinander. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, schon auf nächste Woche. Denkt gerne dran, schaut in die Folgenbeschreibung. Ihr könnt uns gerne unterstützen, freut uns sehr, hilft uns sehr. Schaut da gerne mal vorbei und ansonsten ja, lasst uns gerne euer Feedback da. Und ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen, außer bis nächste Woche.
Nee, ich kann mich auch nur bedanken für eure Unterstützung. Wir freuen uns und das hilft der Zukunft dieses Podcasts extrem weiter. Ja, ihr könnt euch sicher sein, wir werden auch weiterhin Gas geben, auch nächste Woche wieder mit dem 30. Spieltag. Julian hat es gesagt, sehr viel Spannung, die da drin steckt und ja, wir sind schon jetzt hyped, deswegen lasst die Woche schnell zu Ende gehen, lasst schnell Wochenende sein und ja, wir freuen uns. Ciao.
Servus.